Ich bin Elke Schmidt von Krasshoffs Bistro in Bremen. Ich bin Sommelier und schon viele Jahre in der Weinwelt unterwegs. In all der Zeit trifft man natürlich viele Verkoster, aber nur ganz selten Menschen, bei denen man schon nach den ersten Gläsern merkt, wir sprechen dieselbe Sprache. Genauso war es bei mir mit Janis Bartsch. Ich erinnere mich noch richtig gut an unsere ersten gemeinsamen Verkostungen. Was mich besonders beeindruckt hat, war nicht nur sein unglaublich feiner Gaumen, sondern vor allem seine Ruhe. Janis verkostet nie laut, nie auf Effekt. Er hört dem Wein zu. Er lässt ihm Zeit. Und genau dadurch entdeckt er Dinge, die anderen oft entgehen. Das Spannende ist, bei vielen Weinen kommen wir unabhängig voneinander zu ganz ähnlichen Eindrücken. Das passiert ja nicht so oft und dafür braucht es Erfahrung, Präzision und vor allem Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Eben genau dieses Vertrauen habe ich bei Janis vom ersten Moment an gespürt. Was ich an ihm besonders mag, ist seine große Neugier. Obwohl er schon so viel weiß, ist er offen geblieben. Er will immer verstehen, warum ein Wein genau so geworden ist, wie er ist. Ihn interessiert der Mensch hinter dem Wein, genauso wie der Wein selbst. Dabei ist er überhaupt nicht abgehoben. Im Gegenteil, Janis begegnet jedem mit Respekt, mit Herzlichkeit und mit einer angenehmen Bescheidenheit. Etwas, das in unserer Branche leider nicht selbstverständlich ist. Er hat Haltung, ohne sich in den Vordergrund zu drängen. Für mich gehört er zu einer Generation von Sommeliers, die unser Berufsbild immer wieder neu prägen. Fachlich stark, authentisch und voller Leidenschaft. Und vielleicht ist genau das sein größtes Talent. Er begeistert Menschen für Wein, ohne ihn kompliziert zu machen. Lieber Janis, ich freue mich auf viele weitere gemeinsame Verkostungen und Gespräche. Es ist jedes Mal eine echte Bereicherung und mir ein Fest, mit dir Zeit zu verbringen. Euch beiden wünsche ich ein großartiges Podcast-Gespräch und allen, die zuhören, ganz viel Spannung im Glas. Eure Elke Schmidt.
Hey und herzlich willkommen zu Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Wir sind heute in Bremen, also ganz im Norden. Wir sind heute in einer der interessantesten Weinbars unserer Republik. Wir sind bei Janis Bartsch. Und Janis Bartsch lebt Sommelierie auf eine ganz eigene Weise, auf eine fast intuitive Weise. Natürlich ist er ausgebildet als Sommelier. Natürlich ist er schon seit vielen Jahren im Business und natürlich hat er ein Konzept wie kein anderer. Aber ich mochte seine Ansichten, ich mochte seine Gedanken zu diesem Gesamtkonstrukt Wein, Neuzeit Wein entdecken oder wie kann man Wein jungen Leuten vermitteln? Wie kann man Wein entdecken? Wie kann man Wein auf eine ganz eigene und besondere Weise leben? Er hat ein ganz eigenes Glaskonzept, er hat eine ganz eigene Idee zum Wein, aber er hat ganz viel Fundament, er hat ganz viel Background, er hat ganz viel Tiefe in seinen Gedanken und genau das möchte er mit dir und auch mit mir teilen. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe auch gerne diese Woche wieder dafür bedanken, dass sie an unserer Seite sind, dass wir ihre Weingüter präsentieren dürfen, dass wir in diesen kleinen Einspielern, die wir versucht haben, auch so ein bisschen ausführlicher zu gestalten, um vielleicht noch ein bisschen Wissen, vor allen Dingen Emotionen mitzuliefern, dass wir da ihre Weingüter, ihre Weine präsentieren dürfen. Vielleicht findest du es ein oder andere interessant. Wenn du Wünsche, wenn du Gedanken hast, lass es uns wissen. Und wir versuchen gerne darauf einzugehen. Also danke an die Schlumberger Gruppe. Dazu gehören die Handelshäuser Segnitz, Consiglio Vini, spezialisiert auf italienische Weine, Schlumberger natürlich und für Privatkunden gibt es das Privatkundenportal Bremer Wein Collect. Online verfügbar nahezu alle Weine der Schlumberger Gruppe und weit darüber hinaus zu extrem außergewöhnlichen Preisen. Schau gerne mal rein und wenn du Fragen hast, melde dich ganz einfach. Denn wenn es denen gut geht, geht es uns gut. Und dann kann ich auch sagen, dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Janis Bartsch! Wenn man so den Begriff Sommelier hat, dann hat man ja eine ganz klare Vorstellung. Also irgendwie so einen Typen oder eine Frau, die im schwarzen Anzug oder mit Fliege und dann Taste vor dir steht und irgendwie was ganz Schlaues sagt. Du nennst dich ja auch Sommelier, aber du bist ja anders. Was ist bei dir anders?
Also ich würde sagen, ganz vorangestellt, der Dresscode ist ein anderer. Dadurch, dass wir uns eine eigene Bühne gebaut haben über einen eigenen Laden, haben wir nicht die Verpflichtung, uns an den Dresscode mit Anzug, Fliege und Umhängeglas zu halten, sondern wir dürfen da ganz frei spielen. Und der Dresscode wird dadurch vorgelebt und vorgegeben, wie ich das gerne hätte und wie ich gerne Wein trinke, zu Hause auch. Und das ist nicht mit Anzug, sondern locker, vielleicht ein bisschen schicker, weil man auch irgendwie Lust hat, den Moment zu zelebrieren, aber so, dass jeder sich aufgehoben fühlt, ob der jetzt in Hoodie kommt oder in Anzug. Jeder hat Lust und darf bei uns Wein trinken.
Aber du hast für dich auch den knochigen Begriff Sommelier, oder siehst du dich irgendwie anders, definierst du dich anders, bezeichnest du dich anders?
Nee, ich bezeichne mich schon auch als Sommelier und ich finde den Begriff an sich auch schön, leider ein bisschen überflutet, aber trotzdem schön, weil er zeigt, wie sehr man sich mit Dingen auseinandergesetzt hat, um an den Punkt zu kommen, wo man sich selber so betiteln darf und möchte. Ich glaube, am Anfang viele geben sich diesen Titel relativ früh. Ich finde, man sollte da schon so ein paar Stationen durchgemacht haben und nicht im Sinne von Arbeitsstationen, aber im Sinne von Fortbildung und Ausbildung und Weingüter besuchen. Vielleicht unbedingt eigentlich auch mal auf dem Weingut arbeiten. Das ist super wichtig.
Wann kam bei dir dieser Moment, wo du gesagt hast, jetzt würde ich mich als das bezeichnen? Wäre das meine Berufsbezeichnung? Kann ich mir das auf die Karte schreiben?
Ich würde sagen, das war ziemlich direkt nach meinem Praktikum bei dem Weingut Ziereisen in Baden, wo Hans-Peter mich öfters als Sommelier betitelt hat und ich gedacht habe, nee, eigentlich fühle ich das noch nicht so richtig, weil wenn mir jemand gegenüber sitzt, der so viel mehr Weinahnung gehabt und so viel mehr Wein trinkt, auch im Alltag, dann fühlt sich das falsch an. Und daraufhin haben wir uns sehr lange, sehr viel mit Wein beschäftigt und auch jeden Abend uns durch die Burgunderkeller bei Ziereisens getrunken und durch die eigenen Keller. Und nach der Zeit dort, hätte ich gesagt, fühle ich mich wie ein Sommelier. Zumindest im Sinne von, ich kann in den meisten Themen mitreden. Das ganze Feld können wir eh alle nicht bespielen. Aber in meinem Bereich habe ich genug Ahnung davon, um mich als Sommelier zu betiteln. Und ich glaube, ich könnte in jeder Situation mich wohlfühlen als Sommelier, auch wenn da Leute inzwischen vor mir sitzen, die teilweise wahnsinnig viel mehr Ahnung haben, ist das inzwischen einfach schön, dann zu sehen und irgendwie von denen zu lernen und nicht mehr überfordernd oder man fühlt sich fehl am Platz.
Ist für dich diese Bezeichnung Sommelier mehr vom Wissen abhängig oder von der Trinkerfahrung oder der Emotionalität oder kann man das irgendwie so definieren oder ist das zu verkopft, wenn ich das so frage?
Für mich ist das ganz doll davon abhängig, wie viel Spaß du daran hast, zu vermitteln, was dir Wein bedeutet. Also es kann ein super guter Sommelier, super jung sein, der einfach wahnsinnig Bock auf ein kleines Thema im Wein hat und dir das auch gerne weitergibt. Und für mich ist dieser Gedanke, sein Wissen begeisterungsfähig weiterzugeben als Sommelier, das Kernthema nachher. Und dafür musst du nicht dich in der gesamten Weinwelt auskennen. Ne? Es kann sein, dass wir in eine kleine Weinbar in Barcelona reinstolpern und der sich super, super gut mit Naturwein aus den Savoyen auskennt. Und den würde ich genauso als Sommelier betiteln wie jemanden, der nachher sein Master-Sommelier irgendwo gemacht hat und die ganze breite Masse kennt. Ich glaube, du musst irgendwie Lust haben, dein Wissen weiterzugeben und das in cool und dynamisch und spaßig oder in professionell.
Diese Vorstellung, wie ich sie vorhin skizziert habe, also Sommelier, schwarzer Anzug, Fliege, Tastevin, Sterne-Restaurant, ist ja eigentlich so 80er, 90er. Heutzutage sieht es ja anders aus.
Ja, meistens.
Würde ich einfach mal so definieren, beziehungsweise hast du es ja bestätigt, aber warum bist du in diesem Bereich gewechselt, in dem du jetzt bist? Also ihr habt eine Kultweinbar in Bremen. Warum bist du dort und nicht im Restaurant zum Goldenen Löffel?
Ah, das hat zwei große Gründe. Einer davon ist ganz, ganz viel Zufall am Ende des Tages auch. Ich hatte nicht geplant, mich mit Mitte 20 selbstständig zu machen. Da waren viele Chancen und ein sehr starker Geschäftspartner involviert. Und dadurch konnte ich es natürlich sehr, sehr eigen festlegen. Die Alternative wäre bei mir immer gewesen, doch auch was zu machen, was wirtschaftsnah ist, wo ich eigentlich herkomme, also studierte Ökonom. Dann schwer in Wein verliebt mit Anfang, Mitte 20 und dann zwei Ideen gehabt, entweder Selbstständigkeit mit Wein und das als großes Fokusthema oder halt wenn schon angestellt, dann irgendwo, wo man ein bisschen mehr Geld verdient als in der Weinwelt.
Und da hast du dich für die Weinbar entschieden?
Ich habe mich für die Weinbar entschieden, ja.
Seit 2 Jahren seid ihr am Markt, oder?
Ah, wir sind jetzt seit 3 Jahren am Markt und seit 4 Jahren bin ich selbstständig. Genau, also im Juli exakt 3 Jahre.
Und wie kam das Konzept, wie kam die Idee, wie kam es zu dem, was es jetzt ist? Denn das, was euch ja, finde ich zumindest, wahnsinnig auszeichnet, ist euer Glaskonzept.
Ich glaube, inzwischen ist es deutlich mehr als das Glaskonzept, aber ursprünglich war es das und das würden wir auch als klaren materiellen USP irgendwie betiteln nach wie vor. Wir haben für alle, die das nicht kennen, 50 offene Weine in einem System, was mit Argon oder Stickstoff verschlossen wird, nennt sich Beiseglas, wo man verschiedene Probiergrößen probieren kann, also ein Probierschluck, ein halbes oder ein ganzes Glas. Und das kann man theoretisch als Weinbegleitung an den Tisch bekommen vom Service, vom Sommelier, von der Sommeliere oder man probiert sich selber durch mit einer Guthabenkarte. Neben dem haben wir natürlich eine riesen Flaschenweinkarte mit so knapp 500 Positionen. Wenn man sagt, hey, man hat halt Lust, irgendwie Rarität zu trinken, geht das sowohl offen als auch als Flasche. Und wir sind da angekommen darüber, dass wir an einem sehr neuen Standort in Bremen sind. Es ist vergleichbar mit der Hafencity in Hamburg, natürlich ein bisschen kleiner in einer Bremer Größenordnung, aber nennt sich Überseestadt und ist direkt an den alten Hafengebieten. Und dort ist es noch nicht so belebt. Das heißt, wir fanden den Standort schon immer mega cool, weil direkter Wasserblick, schöne Sonnenuntergänge, irgendwie eine sehr weitläufige Fläche. Aber wir wussten auch, dass es ein bisschen Durchhaltevermögen braucht oder halt ein sehr einzigartiges Konzept. Und dann haben mein Geschäftspartner Andreas Hötzel und ich uns in diese Idee verliebt, mit By the Glass zu arbeiten, wo die Leute sehr schnell verstehen, dass das anders ist als in einem klassischen Restaurantalltag. Und über die Zeit hat sich dann unser Konzept entwickelt mit, wir haben das By-the-Glass-System, was ein Teil, eine Säule ist. Wir haben aber daneben auch ein Fine-Dining-Restaurant und diese klassischen Betrieb mit Sommeliers und Sommelieren, die an den Tisch kommen und dich bewirten und dir auch die Möglichkeit geben, dich durch eine Raritätenweinkarte zu trinken. Und diese 3 Säulen haben wir inzwischen, aber anfangs war der klare Fokus auf diesem By-the-Glass-System.
Was ist für dich persönlich schwieriger oder anspruchsvoller, eine Karte zusammenzustellen, die eben By-the-Glass sich darüber definiert oder eine Flaschenweinkarte?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, in der Erstausstattung sind die 50 offenen Weine schwieriger, weil man sehr viel mehr Einflüsse hat. Man kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt das, was ich geil finde, sondern man kriegt ein sehr direktes Feedback vom Gast. Und das sieht natürlich nicht so aus, wie ich sagte jetzt, was ich doof fand, aber du kannst jeden Monat auswerten, welche Gläser wurden getrunken und in welcher Konstellation wurden sie getrunken. Also wir haben eine ganz, ganz wichtige Kennzahl bei uns. Das ist, wie häufig wird von einer und derselben Person erst einen Probierschluck von einem Wein getrunken und dann ein ganzes Glas. Das sagt dir, wird der Wein gemocht oder wird er nicht gemocht? Und das Feedback hast du sehr direkt und ungeschönt, weil die Menschen natürlich sich nicht verstecken müssen. Wenn du den Leuten einen Wein am Tisch aufmachst, kriegst du relativ selten das Feedback, den finde ich richtig scheiße.
Das finde ich absolut genial. Also, dass ihr Informationen bekommt, die man auch in der zweiten und dritten Ebene verwerten kann, ist ja im Prinzip ähnlich wie bei Spotify. Also Spotify, soweit ich weiß, definiert sich noch nicht mal wirtschaftlich über diese Abonnements, die sie haben, sondern über die Informationen, die sie sammeln, dass sie einsammeln, wo welche Lieder gehört werden und daher raus diese Informationen weiterverkaufen, daher raus Tourenpläne entstehen. Also wo welcher Künstler auftritt. Könnt ihr das im Prinzip genauso machen, dass ihr schauen könnt, was in Bremen konsumiert wird und diese Informationen rein theoretisch weiterverkaufen könntet?
Wir könnten das tun, wir müssten sie natürlich entpersonalisieren, aber das geht. Mhm. Also sagen wir so, die meisten Weinhändler haben noch nicht angefragt, weil ich glaube, das Konzept zu jung und zu neu ist. Mich würden diese Kennzahlen als Weinhändler wahnsinnig doll interessieren. Ich würde da auch super, also ich mache selber super gerne A- und B-Tests dann mit ähnlichen Weinen, ähnlichen Stilen und wo dann nur Nuancen sich unterscheiden und wo man dann die wichtigen Kennzahlen anguckt. Das ist für mich super, super spannend, weil ich lerne damit unseren Gast lesen. Das ist natürlich eine sehr kleine Zielgruppe, lokal ein bisschen beschränkt, aber trotz alledem gibt mir das ganz, ganz viel Auswertungsmöglichkeiten und sagt mir auch, dass ich manchmal gar nicht so richtig liege mit meiner Idee von Wein, zumindest was meine Gäste angeht. Ich kann natürlich für mich richtig liegen, aber die Gäste haben ja auch, sind am Ende entscheidend für uns, ob wir so weitermachen können, wie wir weitermachen. Und da muss ich manchmal meine eigenen Geschmäcker und meine Subjektivität dann hinten anstellen und gucken, hey, was ist denn cool gerade und was mögen die Leute und wovon trinken sie mehr? Und manchmal ist das total deckungsgleich und manchmal ist das aber auch total gegenteilig zu dem, was ich mag.
Könnte ja also der Anfang von was ganz Großen sein, weil ich glaube, gerade in unserer Branche arbeiten wir zu wenig mit Daten beziehungsweise mit Auswertungen beziehungsweise auch mit den Möglichkeiten, dort Dinge zu entwickeln und eben auch weiterzuentwickeln, zu platzieren und dann eben auch zu beeinflussen im positivsten aller Sinne. Und mit so solchen Informationen, mit so einer Idee kann man das wunderbar weitertreiben. Gab es für dich Überraschung? Also gibt es für dich irgendwas, wo du sagst, hätte ich absolut nicht gedacht, was bei euch läuft, was bei euch nicht läuft? Was sind die Runners, was sind die Sleepers? Habt ihr da irgendwas, was du jetzt auch preisgeben
also
möchtest?
Also da gibt's immer wieder Überraschungen. Die erste Überraschung war die preisliche Unsensibilität beim offenen Ausschank, weil wir haben am Anfang ganz klar für uns definiert, dass kein Glas über 20 Euro kosten sollte, weil es dann im Zweifel nicht mehr konsumiert wird. Und das ist natürlich ein Learning gewesen, was wir aus Jahren in der Gastronomie in Bremen hatten. Vor allem mein Geschäftspartner, aber ich war ja auch vorher schon seit 2019 bin ich in der Gastronomie Vollzeit in Bremen und hatte da natürlich meine Learnings. Und dort war es immer wahnsinnig kompliziert. Ein Glas Wein für 16 Euro war unvorstellbar teilweise. Und dadurch haben wir angefangen mit dem teuersten Glas damals. Das war von Anne-Claude Leflève, der Chenin Blanc, für knapp unter 20 Euro das Glas. Und das war unser erster Wein, der in dem Preissegment war, den wir von Anfang an ausgeschenkt hatten. Was relativ schnell klar war, dass den Leuten, wenn sie selber probieren dürfen, der Preis gar nicht so wichtig ist oder Preis vielleicht sogar auch mal ein Grund sein kann, was anderes zu probieren. Und wir haben diese preisliche Barriere relativ schnell gebrochen und inzwischen sind wir flexibel zwischen, ja, für das volle Glas zwischen 7 Euro und 100 Euro. Und in der Klaviatur bespielen wir alles nachher und immer mal wieder wechselnd. Was wir schon merken, ist, dass ein Wein für 100 Euro getrunken wird, wenn er einen Namen hat. Also wir können Sassicaia reinstellen für gereift und das Glas 100 Euro kosten lassen. Das wird wahnsinnig gut konsumiert. Wir könnten jetzt wahrscheinlich keinen Amaroso reinstellen, weil ihn dann doch zu wenig Leute, die dieses Weinsystem nutzen, kennen. Weil das sehr viel nischiger ist.
Aber ihr habt eben doch teilweise Themen, die ihr dort habt. Also ich glaube aktuell quer durch die Anden, also dass ihr Südamerika dort bespielt, genau. Dass man Italien probieren kann etc. Und dass eben die Probestückchen mit 25 Milliliter bei, ich glaube, 1,50 oder sowas losgehen oder 1,20 oder so losgehen. Und dann eben das volle Glas mit 150 Milliliter auch im überschaubaren Preisbereich sind. Das finde ich sowas von großartig, dass man für 20 Euro 10 verschiedene Weine probieren kann oder 15 verschiedene Weine. Also das ist schon spektakulär. Wird mehr getrunken oder wird mehr probiert?
Es wird in großer Summe nachher mehr getrunken, aber die Idee ist häufig, dass sie 3-4 Weine probieren und dann sich auf einen davon festlegen. Und in der Kombination mit Essen passt das auch immer ganz gut. So hat man zwischen jedem Gang Zeit, mal wieder 3-4 Weine zu probieren. Wir geben dann auch an die Hand, hey, das und das könnte gut zum Essen passen, das wäre ein bisschen mehr freaky, das ist ein bisschen mehr klassisch. Und dann probieren sie die 1, 2, 3 Weine und den sie dann am liebsten mögen, da trinken sie ein Glas von. Und beim nächsten Gang geht das Spiel wieder von vorne los. Und so hast du natürlich die Möglichkeit, auf der einen Seite wahnsinnig viel zu probieren und einen Wein zu finden, der für dich auch zum Essen passt. Und auch das, ne, ist völlig weg von der Idee, ich gebe ganz klar vor, was ihr trinken müsst, wenn ihr den und den Gang esst. Das machen wir bei Menüs und so weiter natürlich auch. Und ich liebe dieses Thema mit Weinbegleitung. Aber ich liebe es auch zu sehen, wie entscheidet sich nachher der Gast für was für einen Wein möchte er zu welchem Gang trinken.
Gibt es auch die Situation, dass jemand ein Glas trinkt und dann später auf eine Flasche wechselt von dem gleichen Wein?
Ja, also sagt, ja, möchte ich relativ komplett häufig. Aber vor allem bei Vierergruppen. Das ist so für Zweiertische selten, aber ab einer Vierergruppengröße oder teilweise, wenn dann 10, 12 Leute als Gruppe da sind, dann probieren die anfangs alle mit ihrer Guthabenkarte, wo sie 20 Euro drauf haben, jeder für sich. Und dann gucken sie, ob sie sich auf ein oder zwei Flaschen einigen können. Und dann hat es so beide Komponenten. Wenn jemand dann sagt, ey, ich würde gerne weiter lieber einen schweren Rotwein trinken, während ihr alle irgendwie eine leichte Scheurebe trinkt, dann kann er ja immer noch weiter seine Karte benutzen und der Rest des Tisches trinkt halt eine Scheurebe.
Wie ist die Relation glasweise, flaschenweise bei euch in der Weinbar?
Im Umsatz haben wir einen Ticken mehr Flaschenweinumsatz.
Weil, ach doch.
Ja, wow. Weil die natürlich der das Preisgefüge einfach ein anderes ist. Im Glassegment, also wir machen insgesamt 60% unseres Gesamtumsatzes mit Wein, 40%, ein bisschen mehr, um die 40% mit Food. Lustigerweise machen wir so gut wie keinen Umsatz mit anderen Getränken. Also es gibt natürlich mal jemand, der ein kleines Bier für zwischendurch trinkt, irgendwie ein Zwischenbierchen. Hm. Aber wir haben eigentlich keinen anderen Getränkeumsatz als Wein. Und dort, jetzt in dem Weinsegment, würde ich sagen, ist es 60, auch wieder 60-40, 60 Flaschenweinkonsum, 40% Glasweinkonsum. Aber das geht vor allem über das Preisgefüge, weil wir natürlich in einer Flasche relativ schnell sehr, sehr viel teurer sind als mit einem Glaswein.
Wie stellt ihr die glasweise Auswahl zusammen, weil die ja, ich finde, persönlich extrem smart ist, wahnsinnig vielschichtig, also total komplex auch von der Auswahl selber. Also sprich, du hast im weißen Bereich, du hast Lucaner, du hast Plüfumé, du hast aber auch wie in der Sonnenuhr, du hast eine Scheurebe, du hast Keller vom muscheligen Kalk, ja. Ziereisen, Themen etc. Also du hast große Namen, du hast Sachen, die man noch nie gehört hat. Macht ihr einmal in der Woche alles komplett neu und die Reste müsst ihr selber trinken? Oder wenn eine Flasche leer getrunken wird, wird da eine neue reingestellt? Bist du dafür verantwortlich? Hast du Sommeliers? Gibt es eine Weinberatung dort direkt am, ich sag mal, Automaten oder an den Zapfstellen? Wie funktioniert das da bei euch?
Also, da komme ich auf das Thema von vorhin zurück. Ein Teil der Weinauswahl trifft der Gast über lange Frist. Es gibt Weine, die sind quasi nicht mehr aus dem System wegzudenken. Dazu gehört vor allem eine Wehlener Sonnenuhr von Max Ferdinand Richter als Kabinettwein. Der wird in einer Frequenz und also immer wieder getrunken. Und die Kennzahl, was Probierschluck zu ganzes Glas angeht, ist bei dem Wein mit Abstand am besten. Kurz dahinter kommt tatsächlich von Markus Molitor der Weißburgunder Ein Stern. Das sind beides Weine, die von den Kennzahlen her wahnsinnig gut performen. Wir haben das große Privileg, dass wir einmal im Monat mache ich ein Tasting für zwischen 15 und 20 Menschen mit einem kleinen Menü. Und das Tasting wird immer das Thema für den neuen Monat. Also wir machen beispielsweise eine Weinreise durch die Anden. Da bereite ich ein Tasting vor, kann mich auf das Thema ein bisschen vorbereiten, habe dann quasi vorab ein Tasting am letzten Donnerstag des Monats. Und ab dem nächsten Monat ist dann das Thema in unserer Weinthemenbox. Und dort nehmen wir natürlich die Weine, die wahnsinnig gut performen, wieder raus und packen die in das feste Sortiment. Jetzt haben wir natürlich eine Hürde bei Wein. Wir können jetzt nicht sagen, ey, das feste Sortiment ist wirklich fest, weil in der Fine Dining und Fine Wine Welt sind Produkte limitiert. Und so kommt es ganz häufig zu dem Zustand, dass wir diesen Wein gar nicht nachkaufen können. Und dann müssen wir substituieren und gucken, ob das beim Gast ähnlich gut ankommt oder ob wir dann einfach auch mal eine neue Idee nochmal haben, was wir vielleicht austauschen wollen würden. Auf jeden Fall ist der Ansatz an das Weinsystem ein ganz anderer als an eine Weinkarte. Also beim Weinsystem müssen wir darauf kommen oder schauen, dass jeder zum Weinsystem gehen kann und sagt, ey, er findet eine oder zwei oder drei Ideen, wo er sofort Lust hat drauf, das zu probieren. Also er sieht das, er sieht ein Chianti Classico, Reserva oder wie auch immer und sagt, ey, das wollte ich schon immer mal probieren oder da war ich gerade im Urlaub oder so. Man braucht Anhaltspunkte und die können visuell sein, über ein verrücktes Etikett, geht tatsächlich leider auch und funktioniert leider auch ziemlich gut. Oder die können über eine Region sein, wie Lugana, Urlaubsgefühle oder über einen Winzer, den man schon mal gehört oder gesehen hat. Und man sieht, dass solche kleinen Faktoren unglaublich gut performen. Mhm. Und so setzen wir es zusammen nachher. Ne? Also wir haben da die Möglichkeit zu spielen und zu gucken. Und am Ende entsteht dann eine Weinselektion, die anfangs von mir oder tatsächlich inzwischen auch von Iman, meiner Sommeliere, kuratiert wird, in einer dynamischen Entwicklung gemeinsam mit dem Gast.
Bist du komplett dem Zahlen erlegen oder hast du selber Weinvorlieben, wo du sagst, sowas würde ich ganz gerne immer dabei haben, würde ich immer ganz gerne präsentieren, würde da halt von mir aus auch gerne ein Bewusstsein für öffnen oder zählen bei dir für dich wirklich nur die Zahlen, dass du sagst, hier läuft halt von mir aus Lugana oder läuft halt Cabernet oder was auch immer und das kommt immer drauf? Also hast du Vorlieben, um
so einen Punkt zu bringen? Ich habe wahnsinnig viele Vorlieben. Und wir haben
beim Wein.
Bei Wein. Auch nicht nur bei Wein, aber vor allem bei Wein. Und wir geben durch das Startkuratieren natürlich relativ viel vor. Also das ist nicht ja. so, dass man sagt, hey, das ist jetzt einfach, der Gast entscheidet, was er gerne trinkt und wir schenken Doppio Passo aus. Natürlich gibt's Weine, die beim Gast unglaublich gut funktionieren, wie ein Lugana, den ich im Zweifel privat nicht ausschenken würde oder auch nicht unbedingt immer trinken würde oder seltenst trinken würde. Auch da gibt es gute Vertreter, wie überall, aber es ist zu viel Marke, zu viel Urlaub, zu viel auch schlechter Wein mit dabei. Muss man ja ganz ehrlich, oder ist meine Meinung.
Ich finde die Aussage zu viel Urlaub ganz gut. Also, ja, ich weiß, was du damit mit meinst, aber das ist so als Kernargument dagegen, finde ich großartig.
Naja, wir haben es ja alle mit diesen Urlaubsemotionen. Nee, aber wir geben da wahnsinnig viel vor. Wir haben auch gesagt, ganz lange uns gegen die Grauburgunder-Thematik gesträubt, bis wir dann jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, durchgängig den Mussbrugger Grauburgunder von Ziereisen offen ausschenken. Und damit ja auch eine sehr bewusste Entscheidung treffen, zu sagen, hey, Mainstream-Grauburgunder könnt ihr gerne irgendwo trinken, aber nicht bei uns. Aber Grauburgunder kann trotzdem ein spannender Wein sein. Und da kuratieren wir natürlich ganz viel. Und trotzdem ist die Kennzahl des Gastes wahnsinnig wichtig, weil am Ende will ich, dass ein Gast sich wohlfühlt. Ich will ja nicht nur meine Weinvorliebe irgendwie überschlagen darauf, dass der Gast das dann auch mögen muss, sondern ich will am Ende Gäste haben, die sich bei mir zu Hause fühlen, die Spaß haben, die Weine kriegen, die sie gerne mögen. Und vielleicht helfe ich dann am Weinsystem weiter, dass sie den Schritt weitergehen, dass sie sagen, hey, heute eigentlich Lugana, da habe ich mich zu Hause gefühlt, der schmeckte auch super, vielleicht hat der Sommelier ja doch Ahnung davon, was er tut. Und vielleicht frage ich ihn mal, was ich als nächstes trinken kann. Und dann komme ich vom Lugana zu einem Garnacha Blanca von Enclos aus dem Penedès und dann darüber komme ich dann das nächste Mal zum Muschligen Kalk von Klaus-Peter Keller und habe dann plötzlich ganz andere Weine mal probiert und die sind auch irgendwie toll, ganz spannend und darüber, also brauchst du ja irgendwie einen Einstieg und den nehmen wir super gerne mit dem Weinsystem und den nehmen wir auch super gerne, wenn es dann mit einem Lugana ist oder mit einem Chianti Classico, der muss ja nur auch vernünftig gemacht sein.
Aber du als mehr oder weniger Vorweinauswähler prägst ja trotzdem ein gewisses Bewusstsein durch deine Grundauswahl. Und wenn du jetzt 15 Müller Thurgau anbieten würdest, würde der ein oder andere dadurch aufmerksam werden und würde sich fragen, warum habe ich eigentlich noch keinen Müller Thurgau probiert? Und daher einfach nochmal die Frage, so deine Vorlieben, was findest du, muss immer dabei sein? Was magst du da ganz gerne sehen? Wovon möchtest du die Welt überzeugen? Was trinkst du selber, wenn du unterwegs bist?
Oh, das sind sehr viele Fragen auf einmal. Vor allem sind die unterschiedlich zu beantworten. Also was immer vertreten sein muss, sind für mich vor allem Winzer, die ich liebe. Also Winzer, die, wo ich weiß, da steckt eine wahnsinnige Leidenschaft dahinter. Da entsteht ein gutes Endprodukt und ich gehe da vor allem darüber, welche Winzer mag ich, mit welchen Winzern interagiere ich selber gerne. Weil die Weinwelt ist so groß, dass wir uns nachher wirklich die Weine aussuchen können. Es gibt Ausnahmeweine.
Welche Winzer sind das bei dir? Welche dürfen immer dabei sein oder müssen immer dabei sein?
Also natürlich mein kleines Weingut, wo ich selber früher gearbeitet habe, mit Hans-Peter und Edel Ziereisen, das ganz großartige Weine macht und tatsächlich, glaube ich, seit Anfang an immer mit vertreten ist. Da gehören aber auch Winzer dazu wie Hansi Stolleis aus der Pfalz. Tatsächlich finde ich so ein Verger oder Guffensheinen am Ende des Tages mag ich wahnsinnig gern. Dann die Jungs von Cremona mit ihren Artikeln von Enclos, das würde ich sagen, die habe ich drin, weil die Jungs einfach großartig sind und tolle Weine machen und einfach da eine großartige Arbeit machen. Und da vertraue ich dann ganz, ganz, ganz doll auf die Winzer selber und selektiere so auch ein bisschen aus. Mhm. Und da kann es Nordspanien sein, da kann es Süddeutschland sein. Das einzige Problem ist, hier im Umkreis gibt es keinen Wein, dementsprechend sind wir da wieder sehr frei.
Manchmal Vorteil kann auch Nachteil sein, also je nachdem.
Ja. Ich würde schon auch was die Weinkarte angeht, als Vorteil sehen. Ehrlicherweise wäre ich ungern mit der Weinbar in der Pfalz, weil da müsste ich mich ständig dafür rechtfertigen, dass ich so wenig Pfälzer Weine ausschenke.
Das stimmt, ja. Und deine persönlichen Vorlieben? Also was hast du aus deiner Faszination immer ganz gern auf der Karte und wovon möchtest du die Leute überzeugen?
Genau von solchen Produkten wie dem Moosbrugger Grauburgunder möchte ich die Leute überzeugen, dass es mehr gibt als nur einen klassischen, bisschen restsüßen Grauburgunder, den man als Basiswein irgendwo in jeder zweiten Gastronomie kriegt. Das ist so ein Überzeugungsprodukt. Ich möchte aber vor allem auch Leute davon überzeugen, dass sie Deutschland dafür schätzen, dass sie fantastische Süßweine machen. Und ich finde, das ist so ein bisschen verloren gegangen, die Idee davon, dass wir auch zwischendurch mal ein Kabinett, eine Auslese, eine Spätlese trinken. Und deswegen schenke ich tatsächlich auch eigentlich immer gereifte Auslesen aus. Also das kann mal ein Prüm sein, das kann auch mal, jetzt nächsten Monat schenken wir den Schatzhofberg aus den, ich glaube, 98 Schatzhofberg Spätlese von Egon Müller aus. Einfach nur, weil ich mir ganz, ganz doll wünsche, dass die Deutschen auch wieder anfangen, Süßweine zu trinken.
Ist viel zu selten oder ganz selten, dass ein Süßwein im Allgemeinen bestellt wird. Also auch ein edelsüßer Wein, eine Bärenauslese, ein Eiswein, eine Trockenbärenauslese. Und es kann manchmal so großartig sein, am Ende eines Abends einfach so ein kleines Pralinchen davon noch zu genießen und das mit nach Hause zu nehmen, weil du die natürlich auch ewig auf der Zunge hast. Aber eben auch die Gradation darunter, also durch dieses Süßwein-Bashing, was wir ja mehr oder weniger so ab 2000 bis 2020 dann irgendwie durchgezogen haben, dass man ein schlechtes Gefühl hatte, wenn man irgendwie eine Spätlese oder eine Auslese probiert hat, sind das mehr oder weniger so Nonnen-Image-Weine geworden. Aber eigentlich sind die großartig. Und wenn du so diese ganz perfekte Balance von Süße und Säure hast, sind das Geschmacksoffenbarungen, die einzigartig sind. Und ja, diese Art von Wein in der Breite und in der Tiefe werden nicht in Spanien, in Italien oder sonst irgendwo in Nordamerika produziert, sondern das ist unsere Stärke und genau diese Stärke sollten wir pflegen. Und da denke ich auch, ist es unsere Aufgabe, diese nach außen zu tragen und zu präsentieren.
Ja, ich finde es wahnsinnig deprimierend, wenn ich jetzt international am Reisen bin und jeder Sommelier, der auf dem internationalen Markt irgendwie arbeitet, mir die Weine von Prüm und Co. runterreden kann, aber in Deutschland die keiner kennt. Also die Sommelier ist natürlich schon klar, die haben das alle mal gehört, aber wie viele haben das dann wirklich schon mal getrunken in einem vernünftigen Reifegrad? Also reden wir bei vor allem bei Prüm und Egon Müller davon, dass die Weine auch mal 25 Jahre alt werden sollten, damit die Spaß machen. Und dann sind schon wieder ganz, ganz viele raus und dann wird es auch so viel zu selten verarbeitet. Auch in der Weinbegleitung, finde ich, wird das viel zu selten verarbeitet und da auch nicht nur im Dessert, ne? Also wie gut funktioniert eine Burrata mit einer gewissen Schärfe, mit einem gereiften Kabinett oder sogar einer gereiften Auslese, wenn die ein bisschen mit Säure gegenarbeitet? Das ist großartig. Und das kann man auch mal zwischendurch machen. Da muss man danach wieder seinen Mund einmal ein bisschen in Schwung bringen, vielleicht mit einem Champagner oder so, aber das geht gut.
Ja, auch diese Kontrapunkte sind ja manchmal ganz spannend, dass du nicht immer diese gleiche Dramaturgie hast, wo du anfängst halt irgendwie leicht, dann kräftiger, dann irgendwie süß, sondern einfach auch mit den verschiedenen Gradationen ein bisschen spielst und dich geschmacksmunter hältst. Und so gravierend oder so zuklebend sind ja die wenigsten, auch Kabinettspätlesen, dass die dich komplett geschmackslahm legen, sondern du kannst danach
Ja,
dann.
zumindest wenn sie gut gemacht sind, nicht? Also das ist ja dann wieder nachher das Qualitätsmerkmal, finde ich. Aber wie viele Leute auf dieser Welt haben schon mal einen Kabi von Prüm getrunken und danach gesagt, ich bin jetzt satt und möchte nichts mehr? Also das ist eher unwahrscheinlich. Oder auch wenn man die jüngeren Winzer nimmt mit Julian Hart und Co., die machen so vibrierende Kabinettweine, dass man danach definitiv Lust hat, weiter zu trinken und nicht den Abend beendet.
Und ich finde, unsere Aufgabe ist es auch, diese Weine wieder in die Restaurants oder in die Weinbars zu bringen, das zu präsentieren. Weil ich habe etliche Winzer gehört, unter anderem Egon Müller, der meinte, es ist so schade, dass unsere Weine nicht mehr auf den Karten sind. Dass die in Jahrgangstiefe, in der Breite, in der Tiefe nicht mehr auf den Karten zu finden sind. Das ist zum einen imageprägend, zum anderen hat man dadurch keinen Kontakt mehr zu den Weinen. Sie werden dann irgendwann als Spekulationsobjekt oder sonstiges genutzt. Aber Weine sollten getrunken werden. Und da sind solche Sachen und solche Aktionen, wie du sie eben dort vollziehst, dass du sie beim Glas anbietest, elementar wichtig. Gibt es andere Weine, wo du sagst, finde ich schade, dass die nicht mehr so stark auf den Weinkarten vertreten sind und die sollten eigentlich viel mehr und viel mehr Präsenz zeigen?
Also als Rebsorte finde ich, hat Riesling in den letzten 4, 5 Jahren wahnsinnig verloren und das finde ich super schade. Ehrlicherweise, also
Zu Lasten von was? Also
zu Lasten von Sachen, die ich auch sehr liebe, aber von den Burgunder-Rebsorten hat okay. Riesling wahnsinnig verloren. Und zumindest, ich weiß nicht, ob es nur ein norddeutsches Phänomen ist, aber bei uns ist es nachher so, dass Riesling-große Gewächse kaum noch bestellt werden, aber auch die, und das verstehe ich wegen des Preisgefüges, da haben die deutschen Winzer sich vielleicht auch mal ein bisschen verrannt und gesagt, wir während Covid die Preiserhöhung hätten wir vielleicht mal wieder ein bisschen rückgängig machen sollen. Und da geht es vor allem, finde ich, auch um die Top-Namen. Aber auch die Ortsweine, die alle mega fair bepreist sind, werden kaum noch bestellt. Und wir kriegen, können die ja alle in einem vernünftigen Reifegrad anbieten. Also die Winzer sind ja inzwischen so, dass sie auch Lust haben, den Gastronomen wieder gereifte Rieslinge zu geben. Also wir kriegen einen Ortswein oder eine erste Lage bestimmt mal eben mit 5 bis 10 Jahren Reife auf der Weinkarte zu einem fairen Geld. Und Riesling wird aber kaum noch bestellt. Also bei uns.
Ja.
Und ich hab nicht zu wenig Riesling
da. Spannend. Finde ich total interessant, diese Betrachtungsweise. Na, gerade wir Riesling ja mehr oder weniger so über die letzten 10, 15, 20 Jahre fast blind gefeiert wird. Ja. Also jeder, der in der Branche in der Bubble ist, der liebt natürlich Riesling, aber es kann natürlich auch sein, und da habt ihr natürlich einen anderen Einblick, dass das sich teilweise am Markt vorbei bewegt, ähnlich wie andere Großregionen, also teilweise ja. Bordeaux. Gab es ja auch so eine Phase, wo man sagt, okay, die Liebhaber gibt es nach wie vor. Mhm. Manchmal sind sie ein bisschen älter geworden, aber so. Und definitiv. Die Jugendlichen haben kaum noch eine Affinität dafür, für Bordeaux, für die Großartigkeit ja. der Bordeleser Gewächse, auch in allen Qualitätsgradationen. Und diesen Sprung hin zur, also Wahrnehmung der Außergewöhnlichkeit ist ja kaum gegeben, oder? Wie siehst du? Du, das, weil Bremen ist ja eigentlich auch Bordeaux-Stadt oder ist ja ein Bordeaux-Zentrum mal gewesen.
Bremen ist nach wie vor ganz dolle Bordeaux-Stadt. Also Bremen ist Bordeaux essentiell und auch das.
Auch spürbar?
Auch
also spürbar. Ist es im Markt spürbar, dass ja. die Leute, wow. Ja. Sowas findest du ja, glaube ich, in gewissen Bereichen in Deutschland, südlich, nicht komplett südlich von Bremen, da gibt es auch Regionen, die nach wie vor Bordeaux lieben und feiern. Mhm. Aber dass das so präsent ist, ist, glaube ich, in Berlin gar nicht so gegeben.
Nee, das ist in Hamburg nicht gegeben, das ist in Berlin nicht gegeben. Das, ich glaube, da ist auch so gut wie jeder überrascht, wenn er zu mir in den Laden rennt und dann sieht, hä, eine relativ junge Weinbar hat eine Bordeaux-Weinkartentiefe, die abstrus ist. Weil du dann.
Das heißt, wenn ich da so konkret fragen darf?
Ja, du kannst theoretisch bei uns einen 86 Mouton trinken. Und danach auch noch ein paar gute Jahrgänge oder Weingüter wie Costestonel, Ponte Canet, dieses Jahr Cheval Blanc, kommen nach Bremen, um hier eine Verkostung zu machen. Das liegt daran, dass die Menschen das nach wie vor konsumieren. Und das auch nicht zu knapp. Das hat mich am Anfang sehr überrascht, weil ich auch gesagt habe, hey, Bordeaux ist doch eigentlich ein bisschen alter weißer Mann. Und das ist es auch in Maßen nach wie vor. Also die meisten, die das konsumieren, sind eher aus der Branche der alten weißen Männer. Aber es gibt Ausnahmen. Und Bremen ist da, würde ich sagen, Vorreiter schlechthin, weil wir so eine wahnsinnige Bordeaux-Affinität haben und dadurch aber auch wahnsinnige Bordeaux-Keller in Bremen haben. Also es gibt Sammler, das ist unglaublich. Und da haben wir den Zugang zu. Also wir als Gastronomie natürlich auch, weil wir mit denen sehr eng zusammenarbeiten. Aber die Menschen dadurch ja auch, weil wenn viel Bordeaux irgendwo rumliegt, hast du häufig Gelegenheiten, den zu probieren. Sei es in gesellschaftlichen Kreisen, in kulturellen Kreisen, aber auch bei privaten Abenden. Und dadurch haben die Menschen eine wahnsinnige Bordeaux-Vorbildung. Und Bordeaux macht natürlich, ähnlich wie Riesling, nach einer gewissen Reifezeit wahnsinnig viel Spaß und wahnsinnig viel Sinn. Und das muss nicht immer ein Grand Cru Qualität sein, sondern du kannst auch mal einen einfacheren Bordeaux trinken, der mal eben 15, 20 Jahre alt ist und die können wahnsinnig viel Spaß machen.
Sind das denn bei euch immer nur die Premier Grand Cru Classé oder sind das, weil Bordeaux ist in 90.000 Hektar, ja. Also da sind eben nicht nur First Growth Allround, sondern da sind ja eben auch einfachere Sachen, was viele mit Bordeaux gar nicht assoziieren oder in Verbindung bringen, dass du teilweise richtig tolle Weine für 15, 20, 25 Euro bekommst, ja. die auch 10, 15, 20 Jahre lagern können, die aber nicht so dieser große Name, dieses Big Brand sind, sondern die vielleicht gar nicht so im deutschen Markt so präsent sind, womit du überzeugen kannst. Hat sowas bei euch auch eine Präsenz? Oder trinkt man in Bremen nur die großen Namen und sonst nichts?
Nee, man trinkt beides. Und das ist auch das wahnsinnig okay. Schöne daran. Und das Schöne ist ja auch, dass du Bordeaux immer gereift kaufen kannst. Also die Preisentwicklung, wenn wir jetzt mal die Top-Spitze ausklammern, war ja nicht so wahnsinnig. Also du kannst einen Wein, der für 20 Jahren 20 Euro gekostet hat, was im Sekundärmarkt wahrscheinlich immer noch für 30 Euro kaufen, und dann hast du aber mal eben 2005er Bordeaux für 30 Euro. Und also nee, natürlich nicht auf einer Weinkarte, sondern vielleicht erstmal im EK, und dann kostet er auf der Weinkarte 75, 80 Euro. Und dann hast du aber einen 20 Jahre alten Bordeaux für 80 Euro auf einer Weinkarte, der wahnsinnig viel Freude bereiten kann. Und das können manchmal die Zweitweine von großen Weingütern sein, die häufig sehr, sehr gut dastehen. Aber es können auch manchmal ziemliche No-Name-Brands in Anführungsstrichen sein. Wobei ich da ein bisschen vorsichtig wäre. Na, es gibt, es ist nicht alles gut. Also du kannst einen guten Jahrgang nehmen, dann schmeckt Bordeaux meistens, wenn wir jetzt über die Top-Jahrgänge reden, kannst du wahrscheinlich auch die kleineren Weingüter fast alle trinken. Aber nicht alles im Bordeaux ist auch immer gut, ne? Das muss man auch sagen.
Wenn ich Deutschland in der Gänze sehe, ist ja auch nicht alles gut. Wir machen mit die größten Rieslinge oder wir machen mit die großartigsten Süßweine, aber man kann das eben auch nicht verallgemeinern. Und so genauso im Bordeaux. Ist es bei dir nur rot oder ist Bordeaux für dich auch genauso süß oder genauso weiß oder genauso rosé? Hast du da eine Präferenz? Kann man die Weine Sardiniens verstehen lernen? Wahrscheinlich, wenn du dich auf einen dieser winzertausten Hügel in Cerdiana stellst, also dort, wo, und das klingt kitschig, die sardische Sonne die Erde in ein goldenes Licht taucht, als wollte sie jeden Stein und jede Rebe persönlich segnen, dann, ja genau dann, führst du diesen stolzen, widerspenstigen Felsbrocken im Mittelmeer. Und dann wiederum in diesem wilden, granitigen Paradies spürst du einen ihrer Vermentine im Glas, die Cantina Arjolas. Ohne Folklore-Kitsch, ohne übertriebenes Terroir-Gequatsche, einfach nur pur, reif und verdammt lebendig. Is Arjolas 2025. Der Name selber ist schon sardisch. Die Arjolas. Als wollten sie sagen, das ist unser Flaggschiff-Weißer, unser ganzer Stolz, ohne dass wir dafür große Reden schwingen müssen. Und sie können es. Die Familie Arjolas ist keiner dieser neureichen Startup-Winzer, die mit Instagram und Biodynamik-Hype kommen. Antonia Arjolas, geboren 1906, hat 1938 ein paar Hektar von seinem Vater übernommen und war einer der ersten auf der Insel, der auf Qualität statt Masse setzte. Und das zu einer Zeit, als die meisten sardischen Weine noch in Tanklastwagen verschwanden. Antonio wurde 102 Jahre und hat die Grundlage gelegt. Seine Söhne Frank und Giuseppe haben in den 80er Jahren die Weinberge neu gepflanzt, Erträge radikal reduziert und auf einheimische Rebsorten gesetzt. Heute führen die Enkel Valentina, Francesca und Antonio das Ruder mit dieser typischen sardischen Mischung aus Respekt vor der Tradition und dem klaren Blick nach vorne. Das Weingut in Cerdiana, sorgfältig renoviert mit modernen Elementen, die sich harmonisch in die alte Architektur einfügen, produzieren Ikonen wie den Touriga. Aber der Is Arjola ist ihr weißer Botschafter. Vermentino di Sardegna. Das Flaggschiff unter dem Weißen. Und der 2025er kommt aus Lagen rund um Cerdiana. Im fruchtbaren Süden der Insel, wo Granitböden, kalkhaltige Schichten und dieser stete maestrale Wind die Reben fit halten. Vermentino, diese zähe, anpassungsfähige Sorte, die Sonne und Wind liebt wie ein echter Sarde. Längere Reifezeit in diesem Jahrgang. Stabile Bedingungen ohne extremen Hitzestress. Handernte in den kühlen Morgenstunden. Schonende Pressung, Fermentation mit eigenen Hefen. Bei kontrollierten 16 bis 17 Grad für 25 bis 30 Tage. Edelstahl, Feinhefe. Kein Holz, natürlich vegan. Und das Ergebnis ist kein dünner, nervöser Insulaner. Sondern ein reifer, strukturierter Fermentino. Der kraftvoll und trotzdem frisch und lebendig bleibt. Und eigentlich ist es nicht nur ein Vermentino, es ist ein typischer Sade, es ist ein typischer Arjolas. Mit dieser ruhigen Kontinuität einer Insel, die oft genug von Stürmen durchgeschüttelt wurde. Und das nicht nur meteorologisch. Arjolas waren Pioniere, als Qualität auf der Insel noch ein Fremdwort war. Und heute machen sie einen Vermentino, der tropischer ist als Urlaub auf Ibiza. Und das zu einem Preis, bei dem man nicht erst seine Seele verkaufen muss. Für die man aber diese Rebsorte Vermentino verstehen muss. Italienisch autochton, geprägt von dicken Bärenschalen, einer guten Trockenheitsresistenz und der Fähigkeit, auch unter mediterranen Bedingungen stabile Säurewerte und moderate Alkoholgrade zu bewahren.
sensorisch immer an den Zitrusfruchtaromen, an den mediterranen Kräutern, an den weißen Blüten, an den Fenchel- und Salbei-Aromen erkennbar, hat die Rebsorte eine ganz ausgeprägte Salzigkeit auf der Zunge. Ja, zum Beispiel verglichen mit einem Sauvignon Blanc Vermentino weniger thiolisch explosiv, dafür phenolischer, salziger und kräuterwürziger. Also es ist definitiv keine der neutralen Weißweinrebsorten, sondern eine, deren Qualität aus dem Spannungsfeld von Schalenphenolik, moderater Säure, Salzgriff, Lichtreife und kontrolliertem Sauerstoffmanagement entsteht. Und dank Rebsorten wie dieser wird der Stil von Arjolas unverwechselbar. Hier gerät der Fermentino, dank der späten Lese, reifer als woanders und trotz allem mit dieser lebendigen Säuromineralität, die niemals, auch nicht während der Reife von bis zu 10 Jahren müde wirken lässt. Kein Eichen-Overkill, sondern reine Frucht und Ort. In einer Welt, in der Wein oft entweder elitär teuer oder industriell fade ist, steht Arjolas da wie ein gut gelaunter Rebell, familiengeführt, bodenständig, aber mit internationalem Format. Und der Is Arjolas 2025 ist kein Statement-Wein. Er ist der Gegenentwurf zu dem ganzen Hype. Kein Kult, kein Theater. Sondern einfach ein ehrlicher, sonniger, mineralischer Sardinier, der liefert. Diese Familie verdient Respekt für die Kontinuität seit fast 100 Jahren. Die Präzision, die Liebe zum Land ohne großes Tamtam.
Danke.
Für diese so besondere Interpretation dieser Rebsorte.
Danke,
dass sie als Sprachrohr von Sardinien fungiert. Und danke, dass ihr diesen Wein trotz allem so greifbar macht. Der Familie Arjola und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Consiglio Vini.
Ich habe da definitiv eine Präferenz und das ist rot und süß. Es gibt Weiße, die ich aber in der breiten Masse völlig overpriced finde. Also wenn wir über die vernünftigen Sachen sprechen, da würde ich sagen, ist die Fläche zu klein und der Preis zu hoch. Und die anderen Rosés und Basisweißweine finde ich relativ.
Auch die Entre de Mer, die ganz frisch knackig irgendwie Sauvignon-like rüberkommen und weil das fände ich eigentlich.
Ja, die sind gar ja nicht mehr so frisch und knackig. Die sind ja alle sehr Alkohol, okay. Oder häufig sehr, ja, alkoholüberladen inzwischen durch die Temperatur einfach. Ja. Also es ist nicht, da trinke ich das einfach nicht so gerne. Ich bin auch, wenn Sauvignon Blanc, dann eher karg Sauvignon Blanc, das ist es da nicht. Und da habe ich dann einfach irgendwann für mich entschieden, dass für mich Bordeaux zurzeit in der Wichtigkeit rot und süß ist. Rot oder süß, nicht rot und süß. Und genau, weniger weiß und Rosé. Aber das ist häufig ja im Wein auch eine schöne Momentaufnahme, ehrlicherweise. Es kann in 10 Jahren, kannst du mich fragen, ja, und dann habe ich wahrscheinlich vielleicht 20 tolle weiße Bordeaux im Einstiegssegment probiert und sehe das schon wieder ganz anders.
Aber es ist, finde ich, immer eine große Freude, wenn man in ein Lokal geht und man sieht richtig Jahrgangstiefe in der Breite. Man hat tolle Namen, man hat manchmal Entdeckungen. Und ich finde Bordeaux ist so einen der Leidenschaften, die man richtig ausleben kann, sowohl von Zombie-Seite als eben auch vom Weingenießer-Seite, ja, wenn man dann eine gewisse Affinität für hat und sind, glaube ich, auch bei allem, auch wiederum Bashing hin und her, teilweise Einzigartigkeiten, die weltweit betrachtet unvergleichlich sind.
Ja, und es ist es ist bezahlbar, ne? Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Also Bordeaux, ja, ist bis auf Ausnahmen bezahlbar. Und das ist anders als das Burgund. Und ich liebe Burgund, ne? Ich weiß nicht, wir haben es, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so viel besprochen, aber wenn ich privat mir eine Flasche Wein aufreiße, ist es in 90% der Fällen eine Burgunder-Rebsorte.
Wirklich?
Ja.
Burgunder-Rebsorte oder ein Wein aus dem Burgund?
Nee, Burgunder-Rebsorte.
Ah. Also Spätburgunder.
Im Rotweinsegment sehr viel Spätburgunder, im Weißweinsegment.
Ich habe jetzt rot gedacht, entschuldige,
so, ja, mein Fehler. Gesamt gesehen. Ja. Also wenn ich, ja, im privaten Kontext mit Freunden Weine aufmache, sind es meistens Burgunder, noch ein bisschen Norditalien, Nordspanien und das ist so das, was wir am häufigsten im privaten Kontext trinken und wo wir gerade uns, glaube ich, am wohlsten fühlen, weil wir natürlich nicht immer die dicken Alkoholgehalte im Alltag haben wollen und lieber eine Flasche mehr aufmachen. Am Ende trinken wir dasselbe, sind genauso betrunken, aber haben eine Flasche mehr probieren können. Ich glaube, das ist nachher das Tolle an diesen Regionen. Und trotzdem ist die Preisentwicklung dadurch auch sehr, ich finde, eher abschreckend. Also für uns das Commitment, sich vernünftig Burgund zu kaufen, ist hoch. Und das, obwohl ich mich, glaube ich, in Kreisen bewege, wo die meisten sich das sogar leisten könnten. Aber ob man das dann will, ist ja irgendwann auch noch die Frage. Ne? Also willst du an einem Abend eine Flasche Wein aufreißen, die dich 300-400 Euro kostet? Oder gibt es nicht genug tolle Weine, die 30, 40, 50, 60, 70, 80 Euro kosten und wo du auch mega happy bist?
Was wäre das für dich dann, wenn du sagst Burgunder-Rebsorten? Wäre es Deutschland? Ist es immer Spätburgunder, Weißburgunder oder ist da auch Aligoté? Ja,
also es ist viel Chardonnay natürlich auch mit dabei, auch aus Deutschland. Aber es sind auch Weißburgunder, Aligoté tatsächlich relativ viel auch noch aus dem Burgund, weil es einfach viel Freude bereitet. Und Burgunder-ähnliche Rebsorten wie Godello, Menzia. Zurzeit trinken wir auch sehr gerne sehr viele schöne Albarinos, die dann ein bisschen Fasslagerung hatten. So, also eher diese schlanke, bisschen cremige Stilistik mit einer schönen Salzigkeit. Das ist das, was wir im Privaten ganz viel trinken und sehr gern trinken.
Und die dann eher jugendlich oder auch gereift? Weil wenn man Burgund im Hinterkopf hat, auch Bordeaux eben, dann geht man ja meistens immer von einer gewissen Flaschenreife von 15, 20 Jahren aus. Ist das bei den, in Anführungszeichen, Alternativen, die du hast, auch, dass du da auf Reife gehst? Oder magst du die Frische und Lebendigkeit, weil du sagst, da geht es ums aktive Trinken?
Ich würde viele von den Dingen gerne mal in gereift probieren, aber der Zugang ist dazu ist gar nicht da, ehrlicherweise. Also ich kenne kaum jemand, der vernünftig Nordspanien gereift rumliegen hat, also kein Restaurant und keine Privatperson, sondern wenn dann vor Ort kannst du es mal kriegen.
Weil die Entwicklung zu jung ist oder weil wir noch kein Bewusstsein dafür haben?
Ich glaube, weil die Entwicklung sehr, sehr jung ist, dass man diese Region als Alternative zum Burgund trinkt. Ich glaube, das ist einfach durch das Preisgefüge entstanden und durch die Spekulation mit Burgundern. Sucht man Alternativregionen, die was Ähnliches machen oder eine ähnliche Idee haben, die eine ähnliche Frische haben, die ähnlich vibrierend und animierend sind. Und dadurch ist die Bewegung sehr, sehr jung. Und dazu kommt aber auch, dass wir alle sehr jung sind, ne? Also wir haben alle keine beeindruckenden Weinkeller, leider. Was wir kaufen, trinken wir relativ schnell und manchmal zu schnell. Und merken dann, wenn die Flasche 2 Stunden offen ist, eigentlich hätten wir die vielleicht noch mal ein paar Jahre weglegen sollen. Aber dann ist sie auch wieder leer.
Wann findest du, hat ein Wein seinen größten Reiz? In einer jugendlichen, mittelreifen oder richtig gereiften Phase? Also wenn du jetzt vom Grund ausgehst, eher so im 5 bis 10 Jahre alten Bereich, 10 bis 30 oder 30 plus?
Ich finde, ein gereifter Wein ist, wenn er gut ist, am einfachsten zu verstehen. Das ist, glaube ich, eher das Thema. Du kannst, wenn du einen Wein trinkst, der 20 bis 30 Jahre alt ist, lass es ein Bordeaux sein, aber auch mal einen richtig guten Riesling oder so, dann ist der sehr klar in seiner Sprache. Dann weißt du ziemlich genau, was der von dir möchte. Bei ganz, ganz jungen Weinen hast du häufig das Phänomen, dass die noch sehr verschlossen sind, dass du an ganz, ganz vielen Ecken und Enden an Dingen vorbeischmecken musst. Du musst an der Säure vorbeischmecken, du musst an dem Gerbstoff vorbeischmecken, um zu erschließen, was dieser Wein kann. Und dieses Vorbeischmecken macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Also zu gucken, was kann der Wein vielleicht in 5 Jahren oder in 10 oder in 15? Ich probiere den Wein immer mal wieder, ich gebe dem ein bisschen Luft, ich probiere den nochmal neu und anders oder ich gucke mal auf kleine Ausschläge, was die Fruchtnoten angeht oder kleine Ausschläge, was die Filigranität des Gerbstoffes angeht oder so. Das macht wahnsinnig viel Spaß, aber ist natürlich auch sehr einer sehr begrenzten Gruppe zugänglich, würde ich sagen. Und am häufigsten gerne trinken tue ich wahrscheinlich Weine in dem mittleren Trinkfenster. Also wenn du einen Riesling hast, der gerade 10 Jahre alt geworden ist oder einen Chardonnay, der gerade 10 Jahre alt geworden ist, da hast du die wenigsten Ausfälle, was auch schön ist. Und du hast trotzdem häufig sehr viel Zugang, sehr viel Trinkfluss, sehr viel Trinkspaß.
Unterscheidet sich dein Trinkverhalten zu Hause von der Situation im Barrique? Also sprich Glasauswahl, Weinservice, Temperatur etc., beziehungsweise als du die Weinbar mitkonzipiert hast oder das Lokal mitkonzipiert hast, was war für dich da besonders wichtig? Was ist heute noch für dich wichtig? Was sind essentielle Sachen? Worauf sollte man achten, auch wenn man ein ähnliches Konzept vielleicht innovieren möchte oder zu Hause Wein trinkt?
Na, ich glaube, ich bin ein großer Fan über die Zeit davon geworden, zu sagen, hey, es müssen sich beide Parteien mit dem Konzept wohlfühlen, sowohl der Gast als auch wir als gastgebende Person. Also mein Service-Team muss sich mit den Gästen wohlfühlen und die Gäste müssen sich mit uns wohlfühlen. Das geht nicht immer, aber häufiger als man denkt. Und dazu kommt dann auch, dass ich sage, ich möchte nicht zu belehrend sein. Also das macht mir gar keinen Spaß. Ich möchte gerne mich gemeinsam auf einen schönen Abend einlassen und möchte nicht die ganze Zeit da rumstehen und sagen, hey, aber eigentlich müsstest du den Wein 3 Grad kühler trinken, damit der richtig viel Freude bereitet. Mhm. Und nachher darf der Gast das selber entscheiden, ne? Ich serviere die Rotweine wahrscheinlich den meisten Menschen erstmal zu kalt und dann mit dem kleinen Zwinkern, dass sie den natürlich auch schnell im Glas warm werden lassen können. Aber weil ich den zu Hause gerne kälter trinke. Also ich trinke.
Was ist bei dir kalt?
Na, ich trinke viele Rotweine zwischen 14 und 16 Grad. Einfach, weil ich es gerne mag. Und ich serviere sie im Restaurant dann natürlich schon einen Ticken wärmer. Also ich würde keinen Rotwein bei 14 Grad servieren, vor allem nicht, wenn er den als glasweißen Ausschank hat. Kann man ja, also unser Weinsystem ist eingestellt, sodass der es auf der linken Seite vom Rotwein 16 Grad hat und auf der rechten 20. Das heißt, dazwischen kann man sortieren, wo man welchen Rotwein hinstellt. Also welcher Rotwein braucht lieber ein bisschen mehr Temperatur, welcher braucht ein bisschen weniger Temperatur. Und so kriegen die Gäste dann aber auch ihre Gläser. Also ich würde da nicht sagen, ey, nur weil ich gerne einen Rotwein bei 14 Grad trinke oder auch mal einen spannenden Rotwein bei 12 Grad, müssen das die Gäste auch machen, weil das Feedback da natürlich schnell auch ist, ey, was sollen wir mit diesem Rotwein? Der ist viel zu kalt. Und dann halten sie nach einer Viertelstunde ihre Hände ans Glas und dann, um den Rotwein zu erwärmen, das macht keinem Spaß, glaube ich. Und deswegen ist das so ein gemeinsamer Prozess. Wir einigen uns darauf, gebe ein bisschen was vor, aber so, dass die meisten unserer Gäste, die ja fast alle auch wiederkehrend sind, also wir haben überwiegend Stammgäste, sich auch wohlfühlen und wir uns gemeinsam wohlfühlen und niemand das Gefühl hat, der eine macht was, um den anderen zu ärgern.
Ist Temperatur das eine, darüber hinaus Gläser? Also gerade wenn ihr so ein Weinsystem habt, habt ihr wahrscheinlich keine 15 verschiedenen Gläser davor stehen. Ja. Nee, wir haben und jemand geht Gläser hin und sagt, okay, universal für alles, also für Weiß, Rot, Rosé, Süß, Schaumwein. Und ich kann mich dann durchzapfen. Hättet ihr die Möglichkeit, ein anderes Glas zur Verfügung zu stellen oder wollt ihr das gar nicht?
Oder
ist das deine Philosophie, dass du sagst, okay?
Nee, also ich finde Gläser total wichtig. Ich finde im Alltag zu Hause auch Gläser super, super wichtig.
Und hast du da Brands, die du präferierst? Also was ist dein Lieblingsglas? Was
schenkst du am liebsten? Wir schenken im Barrique alle Weine, die wir normal ausschenken, im Gabriel-Glas aus. Und da tatsächlich in dem Gabriel Universalglas. Das ist nicht mein absolutes Lieblingsglas, aber es ist das, wo ich mich bei den meisten Weinen drauf committen kann und wo wir merken, dass es schon ein Commitment finanziell, das Glas als Standardglas zu nehmen, vor allem wenn die Leute sich damit selber bedienen, weil dann doch häufiger mal was kaputt geht. Und noch teurer könnten wir nicht werden. Das ist so, da ist es dann eher preislich limitiert. Wenn ich zu Hause trinke ich wahnsinnig gerne nach wie vor aus Zalto-Gläsern. Das ist irgendwie, haben wir auch im Laden für Menschen, die dann teure Burgunder oder teure Bordeaux trinken oder hochwertige Burgunder und hochwertige Bordeaux. Und wir machen tatsächlich in der Mischung auch ein bisschen was noch mit Riedel, weil ich die Performance-Riesling-Gläser und die Performance-Bordeaux-Gläser wahnsinnig gut finde für verschiedene Rebsorten und verschiedene Weine.
Wie bist du auf die Gläser gekommen? War das irgendwie bei Verkostung? Kannst du dich daran noch erinnern? Weil meistens hat ja jemand einen Favorit bei den Gläsern und manchmal finde ich das interessant zu erleben, wann diese Leidenschaft geboren wurde. Ob das beim Restaurantbesuch war, ob das bei einer Präsentation war, ob man die Gläser geschenkt bekommen hat. Wie kommt man zu seinen Lieblingsgläsern?
Ich glaube, Zalto über viele Verkostungen und weil das Weingut Ziereisen auch 100% mit Zalto gearbeitet hat, als ich dort war zumindest noch. Ich weiß gar nicht, wie es inzwischen ist, aber ich denke nicht, dass sie daran was gedreht haben. Darüber kam ich an Zalto und privat habe ich dann irgendwann gesagt, hey, wenn ich schon zu Hause Wein trinke, dann nehme ich entweder auch das mundgeblasene Gabriel-Glas oder ein Zalto, je nachdem, wer zu Gast ist und wie viele Leute zu Gast sind. Im Restaurant-Kontext sind wir auf das Glas gekommen, weil ich glaube, ursprünglich in meinem alten Land haben wir sehr eng zusammengearbeitet mit der Lobenberg-Family und die haben anfangs uns die Gläser gestellt, lustigerweise, im Engelweincafé. Und das waren Gabriel-Gläser. Und ich habe mich wahnsinnig wohl mit den Gläsern, sowohl als aus Gästesichtweise gefühlt, als auch aus Gastgebersichtweise, weil ich finde, damit kannst du sehr, sehr gut fast alle Weiß- und Rotweine trinken, ohne dass du ein schlechtes Trinkerlebnis hast. Also die Fließrichtung ist gut, das Glas an sich hält sich ganz gut und die Aromatik ist toll. Und das war, glaube ich, einfach meine erste Station mit Wein. Da habe ich mir ein bisschen in das Glas verguckt.
Und das bleibt dann meistens auch, finde ich, wenn man so eine Liebe irgendwann mal für ein Glas entwickelt hat. Es gibt ganz selten Situationen, wo jemand versucht, diese irgendwie zu revidieren oder sich neu überzeugen lässt von irgendwie einem anderen Glas, weil das wie so ein Lieblingskleidungsstück irgendwie was Vertrautes hat und ja, man da im Prinzip so ein Fundament hat. Gibt es irgendwas anderes im Servicebereich, wo du sagst, das ist mir persönlich wichtig oder wird in Restaurationen viel zu selten gelebt, dem wird viel zu wenig Beachtung geschenkt?
Ich finde schon, wir entwickeln uns eigentlich in eine ganz gute Richtung im Gastgebertum. Also ich mag die gastronomische Entwicklung, gerade auch wenn sie natürlich eine sehr harte ist durch viel wirtschaftliche Einschläge. Finde ich es gut, dass die Menschen oder die Gastronomie wieder spezifischer wird, dass wir als Gastgeber auch wieder sagen, wir arbeiten unsere eigene Identität ein bisschen raus und übertragen die auf das Konzept. Wir werden nicht so austauschbar, wir werden besonders. Und da behandle ich natürlich vor allem die Fine-Wine-Welt nachher. Und die, finde ich, macht eigentlich eine ganz gute Entwicklung durch, weil sie in einem Markt gerade interagiert, wo die Menschen weniger Alkohol konsumieren, wo wir alle irgendwie damit konfrontiert werden, dass die Menschen weniger ausgehen, dass weniger Geld zur Verfügung ist. Wir müssen uns dadurch spezialisieren und ich finde, das eigentlich ist eine schöne Bewegung. Und dann bleiben natürlich viele Leute, die wirklich auch eine Begeisterung für das Produkt empfinden und nicht nur hier sind, weil sie gerade die Idee haben, damit schnell Geld zu verdienen. Das finde ich total toll. Wie siehst du das?
Was ich eigentlich mehr meinte, war also rein vom Service-Charakter, von der Service-Leistung. Wenn ich ja mehr oder weniger eine Flasche habe, die kaufe ich für 10 Euro ein, verkaufe die für XY Euro. Ja. Und auf der einen Seite habe ich natürlich im Prinzip die Location, die ich stelle. Ich habe die ganzen Lagerkosten, ich habe die Qualität des Servicepersonals, die es macht. Der Mehrwert darüber hinaus, kann man den irgendwie durch eine Serviceleistung ähnlich wie in anderen Bereichen irgendwie noch definieren? Gibt es da irgendwas? Keine Ahnung, wenn ich eine besonders tolle Werkstatt fahre, wird mein Auto noch gewaschen.
Ja.
Wenn ich irgendwie ein super Kleidungsstück habe, dann ändern die es für mich. Also habe ich da immer Serviceleistungen, die außergewöhnlich sind. Und ich finde, so gerade im Weinbereich ist die eigentliche Serviceleistung oftmals relativ schnell auserzählt. Man hat die Gläser, man hat natürlich das Temperieren. Gibt es da noch irgendwas oder braucht man gar nichts mehr? Ich meine, gar nicht so karaffieren und dekantieren, sondern irgendwie, wenn die Sachen bei euch vom Automaten, darf ich es Automaten
nennen? Ja, klar.
Weiß ich gar nicht, Glas. Gezapft wird, ja. Habe ich dann irgendwie noch einen Informationsgedanken dabei oder? Also macht ihr euch darüber Gedanken, über den Service als solches oder?
Wahnsinnig glaub,
da viel. Weißt du,
ja. Jetzt verstehe ich, wo die Frage drauf ist.
Nee, ich habe es vielleicht doof formuliert, aber okay. Es geht mir rein um den Weinservice, weil das ist meistens, da kommt ein Kellner vorbei, macht eine Flasche auf, gießt es ein, aber man kann so viel mehr machen und was ist das mehr? Also diese Gedanken finde ich so toll und darüber wird viel zu selten geredet, weil das ja auch andere inspirieren kann.
Ja, also die Notwendigkeit ist unbedingt da, mit in den Diskurs zu gehen über Wein. Also nicht zu sagen, ich mache eine Flasche Wein auf und da hört die Idee nachher auf. Also das wäre austauschbar und dann ist der Preis auch natürlich aus ökonomischer Sichtweise vielleicht gerechtfertigt, weil wir diese ganzen Fixkosten außen drum herum bewegen und ich glaube, die Margen jetzt nicht so riesig sind, aber das ist ein anderes Thema. Der Gast muss ja auch verstehen, warum er diese Zahlungsbereitschaft haben sollte. Und da ist es total essentiell, dass der Service mit dem Gast interagiert und guckt, wo soll dieser Abend gemeinsam hinlaufen. Also wünscht der Gast sich mehr Wein-Input, wünscht der Gast sich einen Diskurs über Wein, sollen wir gemeinsam auch irgendwie auf eine Entscheidungsfindung gehen und irgendwie auf eine Suche gehen und möchte der Gast das außenrum, was passiert, oder möchten wir das außenrum, was passiert? Und eins unserer ganz, ganz großen Kernteam was wir in jeder Service-Schulung auch ansprechen, ist, lasst Raum offen für Diskurs. Also gebt dem Gast immer mal wieder die Möglichkeit, mit dir ins Gespräch zu kommen, mit anderen Gästen ins Gespräch zu kommen, aber vor allem mit dir als Sommelier ins Gespräch zu kommen. Also lass ihm offen, hey, wenn du Lust hast, irgendwie oder Fragen hast zu dem und den Wein, dann fragt uns super gern. Wir sind da, wir sind um euch herum. Wenn ihr alleine euch durchprobieren wollt, völlig fair und völlig fein. Wenn ihr Lust habt, mehr zu den Wein zu erfahren oder irgendwie gemeinsam was durchzuprobieren oder eine Blindverkostung zu machen und euch immer wieder Probierschlücke blind bringen zu lassen, dann sind wir auf jeden Fall dafür da und dann sind wir dabei.
Also das mit dem Diskurs finde ich absolut genial. Es setzt natürlich voraus, dass der Service-Mitarbeiter, der Sommelier, der Kellner, die Kellnerin, dass die in gewisser Weise geschult werden. Du hast Service-Schulung angesprochen. Ja. Wie kann man sich als Servicepersonal am besten weiterbilden? Wie bildet man die weiter? Gibt es verschiedene Fachmagazine? Guckt ihr euch zusammen YouTube-Videos an? Schickt ihr Insta? Sind es Weinreisen? Also wie kann man am besten Wein lernen, deiner Meinung nach?
Übers Probieren. Ich glaube, am meisten Weinwissen über die Zeit ist mir vermittelt worden, übers gemeinsame Probieren mit anderen Menschen. Und übers Zuhören dann auch. Also man verkostet gemeinsam. Ich bin natürlich auch eher vom Typ, ich bin relativ schnell, relativ laut und muss mich dann manchmal lieber ein bisschen zurücknehmen, damit ich was Neues lerne und nicht einfach nur meine Meinung mitteile. Aber grundsätzlich glaube ich, das meiste ist Verkosten. Und da haben unsere Mitarbeiter natürlich einen wahnsinnig guten Zugang zu auch immer mindestens 50 offenen Weinen und 8 offenen Schaumweinen. Die in irgendeiner Form auch variieren und dementsprechend auch thematisch mal was Neues probieren können und auch dazu angehalten werden, gemeinsam zu probieren. Also wir machen untereinander auch häufig Blindverkostung, wo dann einer der Mitarbeitenden 3, 4, 5 verschiedene Weine aus unserem offenen Ausschank holt und wir quasi gemeinsam gucken, ob wir überhaupt herausfinden, was unsere eigenen Weine gerade sind. Und das ist total, total spannend. Und dann kann ich natürlich was zu meiner Wahrnehmung der Weine erzählen, während die anderen zuhören und die anderen können mir zu ihrer Wahrnehmung was erzählen. Und so können wir gemeinsam relativ viel über Wein lernen. Wir haben daneben natürlich das ganz, ganz Tolle, dass wir zu jedem Gang auf unserer Speisekarte ein klassisches und meistens auch ein bisschen ein freakiges Wein-Pairing machen, was aus dem offenen Ausschank hervorgeht. Also jeder im Service sollte jedem Gast empfehlen können, hey, der und der Wein passt super zu dem und dem Essen. Und da gibt es dann meistens eine Alternative, die sehr, sehr klassisch ist und eine Sache, wo man sagt, hey, vielleicht ist es ein bisschen naturbelassener, vielleicht ist es aber auch ein bisschen edgy, einfach im Kontrast zu dem Essen. Und so muss jeder Service-Mitarbeiter natürlich auch zu jedem Essensgang 2 Weine kennen, was natürlich wahnsinnig viel Vorarbeit ist, was aber möglich ist dadurch, dass wir fast nur mit Festangestellten arbeiten.
Ja. Und die Schulung, also natürlich auf der einen Seite Learning by Drinking, auf der anderen Seite dieses, was man schmeckt, erklärt zu bekommen, macht ihr dann untereinander. Also es ist nicht so, dass ihr Sachen empfehlt, liest Vinum, schaut euch das an, informiert euch dort, sondern das passiert dann aufgrund der Kommunikation miteinander und untereinander.
Ja, und natürlich über Weinreisen. Also Weinreisen, würde ich sagen, ist ein zentrales Thema meiner Weinbildung und Fortbildungsmöglichkeiten sind wahnsinnig gut geworden, würde ich sagen. Also sowohl über Sachen wie den Sommelier Summit oder Messen oder auch ich habe das große Privileg, am Sommelier College nach wie vor teilzunehmen von der Sommelier Union. Und ich würde sagen, das sind für mich als Person die wichtigsten Tools, um mehr über Wein zu lernen. Da sitze ich mit tollen Sommeliers und Sommelieren zusammen und habe die Möglichkeit, viel zu probieren, viel zu lernen, viele thematische Verkostungen zu machen. Das kann ich natürlich ins Team weitergeben. Aber vor allem kann ich mein Team auch an Weinreisen der verschiedenen Organisationen partizipieren lassen und ihnen damit die Möglichkeit geben, eine eigene Weinidee zu entwickeln. Ne? Weil die sollen ja nicht alle sagen, hey, das und das findet Janis cool. Das müssen wir auch cool finden. Das ist ja, so funktioniert Wein einfach nicht. Sondern jeder soll die Möglichkeit haben, seine eigenen Ideen mit einzubringen. Und wenn er dann sagt, hey, ich will unbedingt mal 5 Weine ins Weinsystem stellen und möchte, dass die mitprobiert werden, dann go for it. Dann gibt's halt mal 5 neue Weine. Und die hast du ausgesucht. Und dann gucken wir mal, wie alle reagieren, wie ich als Sommelier reagiere, wie die Gäste reagieren. Und da haben alle Mitarbeitenden in den Raum führe und das macht es so schön interaktiv und ich lerne auch was Neues kennen. Aber Weinreisen finde ich viel wichtiger als Magazine zu lesen. Ich bin selber auch eher der Typ, ich muss im Weinberg mal gestanden haben, um zu verstehen, wie das Mikroklima funktioniert und vergesse es sofort wieder, wenn ich Magazin lese und deswegen gebe ich das auch so weiter.
Weinreisen finde ich wahnsinnig wichtig. Also gehe ich pflichtig dir zu 100% bei. Ist natürlich das, was sonst ein Vorteil sein könnte, dass ihr nicht in der Pfalz seid und dort die Pfälzer Weinkarte rauf und runter bestücken müsst, ist jetzt natürlich aufgrund eurer Situation, eurer geografischen Situation in Bremen weit weg von eigentlich nahezu jedem Weinbaugebiet. Ja. Außer vielleicht irgendwie Dänemark.
Ja gut, aber das ist ja nicht relevant.
Wenn ihr so eine Weinreise organisiert, wie machst du das? Hast du da Vorbereitung? Hast du da Empfehlungen, wie man sowas machen sollte? Sind das Eintagesreisen? Sind das eine Wochenreise? Wie läuft für dich eine gute Weinreise ab?
Also Eintagesreisen kann man, wenn man in Bremen, Hamburg oder Norddeutschland lebt, glaube ich, einfach mal aus seiner Agenda streichen, weil wir allein, um vernünftig in die Pfalz zu kommen, brauchen wir 6 Stunden. Und dann macht eine Tagesreise gar keinen Sinn. Das, unser großer, großer Vorteil ist natürlich, dass das die Champagne genauso schnell zu erreichen ist wie Baden. Vielleicht sogar schneller, weil wir natürlich einen Flughafen haben. Und es ist nicht der nachhaltigste Weg zu reisen, aber es ist natürlich mit der schnellste und effizienteste. Deswegen können wir genauso gut nach Porto fliegen, wie in die Pfalz zu fahren. Das ist total spannend. Und ich glaube, uns werden auch einfach genug Weinreisen von Händlern zur Verfügung gestellt, ehrlicherweise. Also es gibt diese riesige tolle Möglichkeit, wenn man mit ein paar Partnern zusammenarbeitet, genug Reisen im Jahr auszuwählen, damit das Team bestückt ist. Die kosten natürlich immer noch ein bisschen Geld, aber das ist in der Regel sehr, sehr fair von den meisten Händlern. Und dann kann man mal jemand nach Österreich schicken, dann kann man mal jemand nach Porto schicken und manchmal löst man das dann vielleicht über einen kleinen Eigenanteil des Mitarbeiters. Manchmal bezahlt man es voll, je nachdem, wie häufig das passieren soll und wie häufig jemand teilnehmen möchte. Und dann hat man die Möglichkeit, denen solche Reisen zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, da kommt jeder zurück und hat noch mal ein bisschen mehr Begeisterung für Wein.
Was ist eine gute Schlagzahl, die man als interessierter Service-Mitarbeiter oder als junger Sommelier praktizieren sollte? Ist es einmal im Quartal, einmal im halben Jahr, einmal im Jahr? Oder
also ich hätte jetzt Monat 2 Weinreisen im Jahr gesagt und wenn du irgendwo im Urlaub bist, solltest du dir zumindest mal ein Weingut anschauen, das um die Ecke ist. Weil wir sind ja alle auch irgendwann mal wahrscheinlich im Urlaub irgendwo in Europa unterwegs und fast in jeder Ecke von Europa gibt es tolle Weingüter innerhalb von einer Stunde Entfernung.
Ich finde das aber genauso wie du, dass wenn man auf einer Weinreise war, man ist irgendwo 3 Tage in der Champagne oder 4 Tage in Bordeaux oder 2 Tage in der Pfalz, man kommt zurück und man brennt richtig für die Gegend, für die Weine, für die Winzer, das, was man dort erlebt. Und das hat so eine ganz eigene Faszination. Aber für dich ist der Besuch des Weinberges wichtiger als des Kellers und die Verkostung im Keller? Also ja. Du ziehst deine größte Energie aus dem Weinberg?
Unbedingt. Ich finde, also ich würde immer bei einem Winzer mir den Weinberg anschauen und gucken, wie der ausschaut, wie gesund der ist, bevor ich mir den Keller anschaue. Weil ich finde, im Keller kann man wahnsinnig viel schön, im Weinberg relativ wenig. Und wenn jemand einen Weinberg hat, wo ich merke, dass der ziemlich tot ausschaut, dann möchte ich nicht unbedingt die Weine probieren.
Also wenn du auf ein Weingut kommst und wenn du die Absprache machst, setzt du immer voraus oder bittest immer darum, mit in den Weinberg zu fahren, dass du rumgeführt wirst und das zuerst und dann in den Keller? Oder gibt es für dich so eine Abfolge, wo du sagst, das wäre ideal für einen Weinbergsbesuch und wenn wir das so durchführen können, so als Empfehlung für alle, die vielleicht irgendwelche Weinreisen planen, so versteht man das Weingut am besten?
Ich hatte eine geniale Verkostung einmal mit Meier Nekel. Wo ich finde, da kann sich jedes Weingut mal ein Vorbild dran nehmen, ist aber auch natürlich sehr zeitaufwendig. Und das war, man probiert jeden Wein, den das Weingut macht, in der jeweiligen Lage. Also wir sind durchs Weingut gefahren, durch die Weinberge gefahren und haben dann die verschiedenen GGs in den verschiedenen großen Gewächslagen und die ersten Lagen in den ersten Gewächslagen und die Ortsweine dann irgendwo im Weinberg probiert. Und das war ziemlich cool. Ich würde sagen, da versteht man sehr, sehr viel, warum mikroklimatisch die Weine dann sich anders verhalten. Also ist es windiger in der einen Lage, ist es kühler in der einen Lage, ist man bodentypizitär anders. Also man kann einfach mal den Boden anfassen und gucken, ist da irgendwas, ne? Also liegt da relativ viel Kalk auf, liegt da Lehmlöss auf. Ich habe mega lang gebraucht, um aus Literatur zu verstehen, was Lehmlöss ist. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich war das anfangs total komplex alles. Also zu gucken, was ist denn bodentypizitär unterschiedlich, ohne im Weinberg zu stehen, finde ich unmöglich. Also für mich war das nicht greifbar zu sagen, dass also Schiefer in den verschiedenen Abstufungen, was macht das mit dem Wein oder Schiefer in den verschiedenen Abstufungen, wie sieht das überhaupt aus? Das fand ich aus der Literatur heraus wahnsinnig komplex und das hat mich sehr doll abgeschreckt anfangs, als ich in diese Weinthematik ein bisschen eingetaucht bin. Und sobald du das erste Mal in einem Weinberg stehst, wo es relevant ist, verstehst du es sofort.
Gehe ich komplett konform mit dir. Also ich hatte das teilweise eben auch, wenn ich in irgendwelchen, keine Ahnung, was hier in der Nähe ist, Saale-Unstrut, wenn du da in dem Weinberg stehst und du siehst mit einmal die Fossilien direkt im Weinberg liegen, du siehst im Prinzip das weiße Gestein, du siehst den Kalk schon dann an der Oberfläche, dann hast du ein anderes Gefühl. Du hast auch diese Bilder jedes Mal, wenn du den Wein empfiehlst, wenn du darüber redest, wenn du das irgendwie nahe bringst. An der Mosel genauso mit dem Schiefer, ja, mit den verschiedenen Gradationen des Schiefers. Wenn du das einmal siehst, in der Sonne leuchten siehst, wenn du siehst, wie weit oben das schon sichtbar ist und wie greifbar das ist, wenn du manchmal dann eben auch so aufgrund von Abtragungen Bodenquerschnitte hast und siehst, oh wow, so ist ein Boden aufgebaut, diese Bilder wirst du nicht mehr los, also im positivsten aller Sinne. Und genau das glaubt man dann ja auch später im Wein zu schmecken, kann es herleiten, kann daraus den Wein nochmal anders interpretieren und den anders wahrnehmen. Und ja, dass man Lehmlöss dort sehen und anders interpretieren, diese Bilder dann auch präsent hat, ist unglaublich wichtig und ja, besser geht es kaum.
Hattest du da ein Schlüsselerlebnis, wo du zum ersten Mal im Weinberg standst und gemerkt hast, oh, eigentlich will ich das mein Leben lang machen?
Im Weinberg war es in der Tat durch das Visuelle und durch die Fossilien, die ich teilweise gesehen habe, durch den Schiefer an der Mosel, wo ich den Boden sehen konnte und glaubte, es schmecken zu können. Es gibt, finde ich, das ist so ein bisschen fatal, da manchmal auch so diese Trugschlüsse, die man hatte, die ich auch hatte und auch manchmal so Sachen, wo ich nach wie vor unsicher bin, kann man Schiefer wirklich schmecken? Oder sind es manchmal verschiedene Entwicklungen innerhalb der Traube, die durch den Schiefer, durch die Temperaturbeeinflussung, durch die verschiedenen Möglichkeiten auf Nährstoffe zuzugreifen, unterschiedliche Entwicklungen in der Weintraube, die dann ausgelöst werden, die mir das Gefühl geben, ich schmecke immer Schiefer, aber eigentlich kann man Schiefer nicht schmecken. Es gibt auch nicht wirklich für mich immer jemanden, der es erklären kann, der sagen kann, okay, achte darauf, dann schmeckst du Schiefer. Oder dann schmeckst du Kalk, dann schmeckst du Ton, was auch immer. Sondern es sind manchmal so diese persönlichen Interpretationen und Herleitungen, die ich dann hatte. Und da gab es gar nicht so dieses eine Erlebnis, sondern es gab für mich so verschiedene Erlebnisse, wo ich versucht habe, auch meine eigenen Worte dafür zu finden oder meine eigenen Interpretationen, die ich dann später an den Gast weiterleiten kann. Gab es für dich, außer jetzt bei Werner Neckel oder beim Weingut Meier-Neckel, dieses Erlebnis, wo du sagst, da hatte ich dieses Weingutserlebnis und oder dieses Weinerlebnis überhaupt?
Also ich habe die Schlüsselerlebnisse häufiger schon gehabt, wo ich im Weinberg stand und gedacht habe, aha, so funktioniert es nachher. Das sind für mich aber vor, also Boden finde ich ist ein Thema, was wir alle rauf und runter beten und ich glaube auch, dass es eine Relevanz hat. Ich finde es aber ähnlich wie du wahnsinnig schwer zu greifen.
Glaubst du, man kann schmecken? Glaubst du, man kann Schiefer schmecken oder man kann Kalk schmecken? Oder
ich glaub,
ist es die Traube, die unterschiedlich beeinflusst wird?
Ich glaube, ich glaube, dass ich das nicht mehr so richtig klar glauben kann oder nicht glauben kann, weil wir zu viele Blindverkostungen hatten, wo wir mit wirklich top, top, top Menschen zusammensaßen, die so, so gut verkosten, so viel besser als ich und wo wir dann genau das daraufhin probiert haben und so häufig falsch lagen, alle miteinander, dass ich sage, es ist wahnsinnig schwer. Mikroklimatische Themen finde ich viel deutlicher rauszuschmecken. Also wenn du mal in einem Weinberg standst und gesehen hast, da bläst der Wind die ganze Zeit wie Sau. Es ist dadurch super kühl, auch tagsüber noch. Und daneben hast du eine Lage, die windgeschützt ist, wo eine gute Sonnenausrichtung ist. Und die sind keine 50 Meter Luftlinie auseinander. Dann kannst du sofort schmecken, welcher Wein aus welcher Lage kommt. Und Solche Momente sind, finde ich, so wahnsinnig prägend, wenn du da dann wirklich im Weinberg stehst und merkst, Wahnsinn, cool, das macht das also aus. Oder das ist der Grund, warum die Rebsorte da besser wächst als woanders. Und ich glaube, dass Böden unglaublich wichtig sind. Ich glaube auch, dass man Unterschiede schmecken kann, je nachdem, wie der Boden strukturiert ist. Und das beste Beispiel dafür ist das Burgund, ne, wo man von reichhaltigen Böden hat oder reichhaltigere Böden hat, wo quasi früher die Gletscher entlang gelaufen sind und jetzt einfach deutlich kargere Böden, dort wo Grand Cru Lagen sind und wo dann wirklich die Top-Weinberge stehen, weil da nicht so viel verschiedene Lehmlösseinlagerungen durch diese Gletscherläufe entstanden sind. Da merkt man natürlich, welche Unterschiede es sind, aber es ist natürlich auch historisch bewandert. Also dort waren immer die teuersten Weine, dort wird am meisten Arbeit investiert, dort wird am meisten Zeit investiert. Und was davon jetzt signifikanter ist, fällt mir schwer zu sagen. Durch einfach nur probieren.
Auch schwer zu transportieren, finde ich. Also Weinsprache ist ja auch was enorm wichtig ist und mehr oder weniger auch unsere Verantwortung, dass was wir selber empfinden, was wir erfahren haben, an den Gästen eine unterhaltsame und trotzdem informative Ebene weiter zu vermitteln, zu bringen. Wie wichtig ist für dich Weinsprache? Also hast du sowas trainiert? Hast du dir sowas angeeignet? Gab es da mal ein großes Vorbild, den du da irgendwie toll fandest, wie der Wein vermittelt hat? Versuchst du da möglichst bodenständig oder extrem komplex vorzugehen?
Ich probiere mich da immer wieder auf das Bodenständige zurückzuorientieren, weil man ja schnell zu komplex wird, vor allem wenn man sich so viel mit dem Thema auseinandersetzt wie wir alle. Ich glaube, ich habe wahnsinnig viele Vorbilder und ich bin wahnsinnig jung in der Branche, ehrlicherweise. Ich trinke aktiv Wein seit 8 Jahren, ne? Das ist noch so, so jung.
Habe und ich denke, da geht es mir ein bisschen wie dir, Rosé lange für den Taschenspieler unter den Wein gehalten. Also ein bisschen Farbe, ein bisschen Sommer, ein bisschen. Stellen Sie ihn kalt, dann merkt es keiner, dass der Abend schon 4 Uhr nachmittags begonnen hat. Also ein Wein für die Gelegenheit, der aber niemals die Gelegenheit selber wird. Und dann steht da mit einmal dieser Campo Marchione Rosato 2025 von Rocca delle Macchie und macht nicht viel Lärm. Er ist einfach da. Er kommt nicht mit Fanfare. Er trägt keinen weißen Leinenanzug und ruft Maremma über die Terrasse und verlangt auch keinen eigenen Sonnenuntergang. Er steht einfach da. Und er könnte so viel Lärm machen, wurde gerade zum besten italienischen Rosé beim Meininger International Rosé Award gewählt. Doch er steht einfach da. Korallenrot. Klar, kühl. Mit dieser Art von Selbstverständlichkeit, die nur Weine haben, die nicht beweisen müssen, dass sie Wein sind. Und das ist schon einmal sympathisch, denn Rosato aus der Toskana kann ein gefährliches Gewerbe sein. Zu blass, zu dunkel und er wirkt wie Rotwein im Urlaub, der den Rückflug verpasst hat. Zu fruchtig und man fragt nach Eiswürfeln, nicht aus Überzeugung, sondern aus Notwehr. Der Campo Marchione trifft eine ganz andere Entscheidung. Er nimmt Sangiovese, diese alte toskanische Primadonna mit Sauerkirschseele und Säuremesser im Strumpfband und stellt ihr Syrah an die Seite. Nicht als Bodyguard, eher als dunklen Witz am Tisch. 80% Sangiovese, 20% Syrah, eine Cuvée, die auf dem Papier nüchtern klingt, im Glas aber wie ein kurzer Dialog zwischen Siena und der Küste wirkt. Der Sangiovese bringt Nerv, rote Fruchtlinie, diese helle toskanische Spannung. Der Syrah gibt ein wenig Schulter, etwas Würze, vielleicht auch ein Schatten im Profil. Nicht viel, gerade genug, damit der Wein nicht aussieht wie eine Postkarte, sondern wie ein Ort. Und dieser Ort heißt Dinuta Campo Marchione. Campo Marchione liegt in der Maremma, in der Provinz Grosseto, im Gebiet des Morellino des Ganzano. Das ist wichtig, denn die Maremma ist keine Kulisse, die man in den Text stellt, damit es nach Zypressen und Vespa klingt. Sie ist ein anderer toskanischer Aggregatzustand. Trockener, wärmer, offener. Mit Hügeln, die weniger Salon und mehr Staub kennen. Mit salziger Luft nahe vom Meer, die nicht romantisch haucht, sondern aromatisch arbeitet. Die Lagen schauen vor allem nach Westen und Nordwesten. Das ist schon modern. Die Höhen bewegen sich ungefähr zwischen 30 und 130 Meter über dem Meer. Das klingt trocken, beinahe wie ein Formular, das ein Geologe nach 3 Espressi ausgefüllt hat. Aber Wein entsteht genau dort, wo solche Angaben aufhören, Zahlen zu sein. Sandiger Boden hält Wasser. Quarz ist kein Aromagewürz, aber ein Teil der physischen Bühne. Westliche Exposition sammelt Licht, ohne alles in sirupartige Trägheit zu schieben. Niedrige Höhen und Küsten hier bringen Reife, Wind, Salz, manchmal auch diesen kleinen Widerstand, der Trauben gut steht. Rosé braucht Widerstand, sonst wird er zur Limonade mit Abitur. Bei Campo Mazzone läuft die Vinifikation klassisch für Rosé. Kurze Maischestandzeit, also kurzer Kontakt des Most mit den Bärenschalen. Das ist der entscheidende Moment. Rosé ist kein Rotwein, dem man die Karriere gekürzt hat. Es ist ein Präzisionsakt. Ein paar Stunden zu wenig und die Farbe bleibt blass wie eine Entschuldigung. Ein paar Stunden zu viel und die Phenolik marschiert ein wie ein schlecht gelaunter Verwaltungsbeamter. Und genau hier bleibt der Wein in der Schwebe. Er bekommt Farbe, aber keine Schwere. Frucht, aber keinen Obstkorb. Struktur, aber keine Vorlesung. Danach ist er im Frühjahr nach der Ernte bereit zur Füllung. Damit die während der Gärung gewonnene Frische erhalten bleibt. Das ist keine Nebensache. Bei einem Wein wie diesen entscheidet das Tempo über den Charakter. Er will nicht meditieren, er will sprechen und zwar sofort. Klar, kühl, mit leichtem Lächeln. Im offiziellen Datenblatt des Weingutes steht Korallenrot. Das ist ein schönes Wort, weil es nicht rosarot plappert. Koralle hat mehr im Begriff. Aber auch Mineralik, Kalk, Struktur, etwas Gewachsenes. Im Glas wirkt der Wein nicht kitschig. Er hat Farbe, aber er kokettiert nicht damit. Die Aromatik, nein, probier ihn selber. Das zu beschreiben wäre Quatsch. Vielleicht würde ich zu viel hineinorakeln. Rosé leidet oft darunter, dass man ihn mit Aromen schmückt wie einen Weihnachtsbaum in einer Hotellobby. Plötzlich riecht alles nach Rosenwasser, Grapefruit, Waldbeeren, Feuerstein, bla bla bla. Campo Mazzone braucht diese Operette nicht. Er ist präzise genug. Das klingt fast gefährlich alltagstauglich, aber genau darin liegt sein Charme. Dieser Rosato ist kein Wein für Menschen, die beim Abendessen erst einmal 20 Minuten über Dekantierzeiten referieren müssen, während die Pasta stirbt. Er ist ein Wein, der auf den Tisch gehört und nicht auf einen Protest. Campo Mazzone Rosato 2025 ist ein Rosato, der nicht so tut, als müsse er die Menschheit retten, aber sehr genau weiß, was er kann. Das ist eine unterschätzte Form von Größe. Er ist toskanisch ohne Theaterdonner, Maremma ohne Postkartenaufkleber, Rosé ohne Verlegenheit. Und genau deshalb nimmt man noch einen Schluck. Nicht, weil man überzeugt werden muss, sondern weil der Wein bereits angefangen hat, leise recht zu behalten. Vielen Dank für dieses so besonders authentische Rosé-Weinerlebnis, dem Haus Rock Adele Mathieu und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Eins meiner größten Vorbilder kommt glücklicherweise aus Bremen und das ist Elke Schmidt, die ganz lange Krassoff als Sommeliere gemacht hat und Mitinhaberin von Krassoff ist. Und die mir unglaublich viel diese Nähe zum Gast vermittelt hat. Also die auch, wo man weiß, die macht das Ganze seit 30, nee, länger. Die macht das Ganze schon ewig und wahnsinnig gut und trotzdem hat sie am Ende eine Begeisterung für das Grundprodukt und die kriegt sie vermittelt. Also da ist nicht immer wichtig, wie detailreich da der Wein beschrieben wird, sondern vor allem wichtig, wie viel Begeisterung man für das Produkt empfindet und wie man dem Gast das vermittelt, dass das einfach eines der geilsten Produkte dieser Welt ist. Mhm. Und sonst habe ich wahnsinnig viele Vorbilder. Steffi Hehn, die mich immer wieder begeistert mit ihrem wahnsinnigen Wissen im Sommelier College oder Marc Almert. Wahnsinn, wie weit und wie tief der drin ist, ohne dass der dabei jemals abgehoben wirkt. Und wie toll der jungen Menschen vermitteln kann, was Wein wirklich bedeutet und wie man einen guten Zugang zu dem Wissen kriegt, finde ich sehr beeindruckend.
Auch gerade bei Marc bzw. bei Steffi, diese Bodenständigkeit, die sie nach wie vor leben und auch diese Offenheit, die sie jungen Menschen gegenüber haben und eben auch bei deren Entwicklung helfen. Für deine eigene Weinsprache hast du da einen Ansatz? Arbeitest du mit Metaphern? Versuchst du, wenn du einen Wein probierst, versuchst du die Aromen zu beschreiben? Oder eben ist für dich wichtiger, dass der Gast es lernt, warum oder greifen kann, warum der Wein so ist, warum der so produziert wurde? Oder ist das von Wein zu Wein unterschiedlich?
Nee, mir ist total wichtig, dass der Gast merkt, warum ich mich für oder gegen einen Winzer entschieden habe und für ein Weingut und nicht für ein anderes. Und das ist manchmal natürlich einfach in Ermangelung an Probieren und in Ermangelung an dort gewesen sein. Es gibt bestimmt Millionen Winzer, die ich noch aufnehmen könnte, weil ich sie, wenn ich sie mal kennenlernen würde, sehr schätzen würde. Aber es ist manchmal auch einfach, ich stehe da im Weinberg und bin begeistert davon, was die hier tun. Und dann probiere ich mehr darüber zu gehen, was mich emotional mit dem Weingut verbindet, als über die reine Sensorik. Weil Sensorik, finde ich, müssen die Menschen auch ein bisschen selber lernen. Wie verkoste ich Wein? Was mache ich da? Was schmecke ich raus? Weil wenn ich den Leuten sage, hey, das schmeckt nach Cassis, dann kannst du davon ausgehen, dass die selbst in den leichtesten Weißweinen plötzlich Cassis schmecken. Und das finde ich total störend. Ich wünsche mir immer, dass die Leute zuerst für sich ein Geschmacksbild sich bilden und dann kann ich es natürlich immer noch beschreiben, wie ich den Wein wahrnehme. Aber sobald jemand dir sagt, was du zu schmecken hast, setzt der Kopf ja irgendwie aus und du schmeckst genau das, was dir vorgegeben wird. Das kann manchmal, also natürlich in Grenzen, ne? Aber trotz alledem finde ich, wir haben da ein mit unserer Sprache und mit dem, was wir vorgeben, ein viel zu mächtiges Tool, was das überlagert, was die Person dir gegenüber vielleicht eigentlich wirklich gerade erlebt. Ich bin großer Fan davon, eher über die Emotionen mit dem Wein zu gehen, mit dem Weingut, die ich mal hatte, über ein bisschen Hintergründe und vielleicht eine Idee, warum ich diesen Wein gerade jetzt gerade in diesem Moment empfehle. Und das kann natürlich auch mal ein paar Komponenten sein, die super gut zum Essen passen. Es kann aber auch mal sein, dass es einfach zu der Emotion des Abends passt oder zu der Gruppe oder zu dem, was mich einfach gerade irgendwie bewegt. Und wenn die Leute mich freidrehen lassen, dann müssen sie halt damit umgehen, was ich gerade mag.
Das ist für dich, wenn du dich für ein Weingut entscheidest, sind da verschiedene Parameter wichtig? Also sei es bio oder sei es biodynamisch oder beziehungsweise gewisse ethische Ansätze? Ist die Flaschenentscheidung, wie schwer oder leicht die Flaschen sind, weil dieses Thema gerade allgemein relevant ist? Ist es, ob die, keine Ahnung, Solaranlagen auf den Dächern haben oder wie historisch oder wie neu die sind, ob die gerade Trend beeinflusst sind oder nicht? Lässt du dich von all den Dingen irgendwie leiten oder ist es rein der Mensch, der Wein, der Ort?
Ganz, ganz weit oben steht Mensch, Wein und Ort. Ich würde sagen, ich bin nicht dogmatisch, was Biodynamik angeht oder was biologischen Anbau angeht oder generell. Also ich freue mich sehr, wenn der Weinberg gesund und sauber aussieht. Sauber im Sinne von, sauber klingt doof, sauber ist ein falscher Ausdruck. Ich freue mich sehr, wenn der Weinberg sehr gesund aussieht und sauber heißt für mich dann in dem Fall, dass dort Zwischenbepflanzung stattfindet, dass dort Tiere leben im Sinne von Insekten etc. und dass das nicht ein klinisch sauberer Weinberg ist. Das ist für mich vom Gefühl her total wichtig. Ich bin in einer sehr ökologischen Familie groß geworden, die vielleicht auch manchmal ein bisschen dogmatisch ökologisch war und deswegen probiere ich mich davon zu distanzieren. Ich finde es völlig okay, wenn ein Weingut keinen Siegel drauf klebt oder auch mal ein Jahr, was schwierig ist, aus einer ökonomischen Sichtweise nochmal vielleicht ein Pilzschutzmittel mehr ausbringt oder weniger ausbringt. Aber im Grunde muss die Idee sein, wir probieren unseren Weinberg so gut wie möglich, so gesund wie möglich, so nachhaltig wie möglich zu betreiben. Das muss das Kernelement von Wein sein. Und da müssen die Winzer maximal gut mit umgehen und trotzdem müssen sie wirtschaftlich funktionieren. Deswegen finde ich es auch völlig okay, wenn ein junger Betrieb sagt, ey, ich kann nicht direkt auf Bio umstellen, das ist zu teuer, sondern ich mache so gut, wie ich kann und gebe mir so viel Mühe, wie ich kann und probiere den Weinberg so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Das ist für mich essentiell und wenn ich sehe, dass das passiert und die dann mal 2, 3 schlechte Jahre in Folge hatten wegen Frost, wegen Pilzbefall, wegen was auch immer und dann ein bisschen gegengearbeitet haben, ist das völlig in Ordnung. Für mich. Hast du da so eine dogmatische Sichtweise, was Wein angeht, oder bist du da auch relativ frei?
Für mich ist die Kommunikation ganz wichtig. Also, wie du es gerade geschildert hast, dass ein Winzer versucht, es offen zu kommunizieren, auch seine Beweggründe offen zu kommunizieren. Wenn jemand mehr oder weniger einen biologischen Anausbau beziehungsweise einen biodynamischen Anausbau als Marketingtool nutzt, also das nach außen kommuniziert, finde ich, sollte er sich auch zertifizieren lassen. Zum einen, um das Gesamtsystem zu unterstützen, zum anderen, um auch die Glaubwürdigkeit zu transportieren, zum dritten, denke ich auch, um fair denen gegenüber zu sein, die sich in irgendeiner Form zertifizieren lassen. Sonst kann man das schon kommunizieren und sagen, ich nutze die und die Tools, aber sich als solches außen vor zu stellen, zu sagen, ich brauche keine Zertifizierung, weil mir das nicht wichtig ist, dann finde ich das so ein bisschen unfair. Ich weiß, das ist ganz, ganz viel, zum einen wirtschaftlicher als eben auch Zeitaufwand. Diese ganze Zertifizierung kostet unglaublich viel Zeit und Geld. Aber man kann es nur dann, wenn man mit anderen Hand in Hand greift, es vorantreiben und es auch in der Breite glaubwürdig machen. Und sonst sollte man es einfach machen und vielleicht nicht so viel darüber reden, also mehr aus der eigenen Überzeugung heraus. Was ich persönlich sehr, sehr gut finde, ist, wenn Winzer in der zweiten, dritten Ebene darüber nachdenken, welche, keine Ahnung, Kartonagen sie verwenden, wie es mit der Logistik, mit dem Transport aussieht, wie man Ressourcen schützen kann, wie man vielleicht umweltfreundliche Kleber verwenden kann und. Sowas finde ich immer ganz großartig und sowas nutze ich auch immer ganz gerne als Tour, um das dann auch weiter zu transportieren und zu zeigen, es ist ein Naturprodukt und ja, der Winzer macht sich Gedanken um die Natur und das ist eben auch was für mich ganz, ganz wichtig war damals, als ich selber noch einen Weinhandel hatte, dass ich eben keine 6 Flaschen bestellt habe, sondern dann eben lieber gebündelt 36, 60, 120 Flaschen, um da eben den Logistikaufwand geringer zu halten, ja. Und dann auch versucht habe, auf zum Beispiel Umpackkartonagen zu verzichten. Also sprich, dann lieber eine Palette bestellen, weil die Originalkartonagen dann verwendet werden können und nicht das Ganze in 18er Kartons umgepackt werden muss oder in 12er, 18er sowieso zu vermeiden, weil das meistens zulasten der Menschen, die es austragen müssen, geht. Obwohl es dann manchmal ein wenig ressourcenschonender ist, weil es leichter zu transportieren ist. Also da immer versucht habe, mir über diese Dinge auch Gedanken zu machen und mit Vernunft ranzugehen und nicht einfach so gedankenlos dann halt mal hier und da 6 Flaschen zu bestellen und auch die Ressourcen der Versender zu bündeln, weil ob ich einen Auftrag jetzt für 6 Flaschen schreibe oder für 60 Flaschen, kostet die gleiche Zeit, beansprucht letztlich deren Arbeitskraft in dem Sinne. Und auch beim Verpacken ist es kein so riesen Mehraufwand, 60 Flaschen zu verpacken, als eben 6 Flaschen. Also daher habe ich versucht, habe mit den Dingen in der Gänze bewusst umzugehen, das teilweise zu publizieren, zu transportieren, wenn da jemand eben besonders engagiert war und versucht, mir selber eben auch eine Idee da heraus zu generieren. Also nicht einfach nur alles hinzunehmen, sondern auch mit den Informationen zu arbeiten, die ich dann von Seiten der Winzer oder eben auch von Seiten des Handels bekomme. Also ich finde auch, der Handel hat da selber eine ganz, ganz große Verantwortung, soll diese Verantwortung eben auch tragen. Zu schauen, ja. Was wäre denn eine vernünftige Lösung, die Sachen von A nach B zu bekommen, weil das ja meistens eben der größte Aufwand ist. Wie kann ich diese Informationen auch transportieren? Also wann es besonders umweltfreundlich oder nicht umweltfreundlich ist. Müssen Sachen wirklich alle temperaturkontrolliert gelagert werden, weil das ja eben auch ein riesen Energieaufwand ist. Oder die Weine, die sowieso relativ kurzfristig getrunken werden, kann man die eben unter normalen Bedingungen lagern und. Also ich habe versucht, da sehr viel Bewusstsein zu leben bis hin zum Flaschengewicht, was gerade eben sehr, sehr aktuell ist, darüber nachzudenken, eben auch Winzer teilweise zu animieren, auf Bag-in-Box umzusteigen, weil das halt eine Sache ist, die wenig Beachtung findet, zumindest hier im Raum wenig diskutiert wird und manchmal so eine total praktische Geschichte ist. Vielleicht sogar auf Keg umzusteigen, im Ausschank. Jetzt in Regionen, wo viel Wein getrunken wird oder in Situationen, wo viel Wein getrunken wird, braucht man da wirklich diese Einzelflaschen, die man dann wieder zum Glascontainer bringt. Was ja auch ganz, ganz viele Ressourcen in irgendeiner Form frisst. Also sowohl vom Mitarbeiter als eben auch vom Abholen, dann von der Wiederverwertbarkeit der Glasmaterialien und so weiter. Also ich finde das sehr, sehr wichtig und finde es auch wichtig, sich darüber auszutauschen und nicht nur zu sagen, Mensch, Riesling ist doch einfach lecker. Also lass uns den mal mehr trinken. Oder und dann eben auch Winzer durch Fragen zu animieren oder eben zu signalisieren, ist vielleicht die bessere Formulierung, dass es uns wichtig ist, dass naturnah oder nachhaltiger oder ein biologisch-biodynamischer Weinbau dort irgendwo stattfindet. Also da einfach Interesse zeigen. Und wenn dann eben 100 Leute, 100 Zombies, 100 Weinhändler fragen, wie ist es denn bei euch, wie sieht es denn aus? Dann merkt der Winzer oder eben auch der Lieferant, ja, das ist ein wichtiges Thema. Darüber sollte ich zum einen Bescheid wissen, sollte mich darum kümmern und sollte es dann auch kommunizieren. Und nur durch diese Kommunikation entsteht ja so ein Schneeballeffekt, dass eine gewisse Präsenz bekommt, als wenn keiner darüber redet.
Und wir haben natürlich dann das Thema Klimawandel, was die Prozesse wahnsinnig beschleunigt am Ende des Tages. Spionararbeiten im Weinberg ist unglaublich wichtig geworden, einfach was das Wassermanagement angeht. Und ich glaube, da sind die Weingüter, die was auf sich halten, merken ganz, ganz schnell, dass es relevant geworden ist. Ne? Es geht nicht mehr wie vor 30 Jahren, dass du sagst, du kannst, der Weinberg hat genug Wasser, es regnet genug, wir können überall Glyphosat reinknallen und am Ende machen wir trotzdem guten Wein. Sondern du musst inzwischen gucken, dass der Boden so viel Wasser wie möglich hält, dass der Boden so gesund wie möglich ist, ohne dass wir da ständig irgendwie nachbewässern. Weil, seien wir ehrlich, in einigen Jahren wird die Bewässerung wahrscheinlich gar nicht mehr möglich sein. Ne? Das ist, nachher fehlt uns das Wasser an allen Ecken und Enden. Und das merken wir in Norddeutschland vielleicht nicht immer, weil es hier nur so viel regnet. Aber wenn wir dann in die Weinanbaugebiete fahren und sehen, dass es da mal eben eine Zeit lang nicht regnet oder wenn man zum ersten Mal im Penedès in Spanien ist und gemerkt hat, dass da auch mal 2 Jahre so gut wie nicht regnet, dann merkt man, wie wichtig Wasser wird.
Und es ist manchmal auch eine schöne Geschichte, diese zu erzählen und eben nicht über die, was du vorhin erwähnt hast, die Johannisbeerigkeit des Weines zu reden, sondern einfach über den Aufwand, den Winzer manchmal auch hatten. Warum man damit eben auch einen Weinpreis manchmal erklären kann, das kann man auch unterhaltsam darstellen. Also es muss nicht technisch langweilig einschläfernd sein oder es muss auch nicht anklagend sein, sondern einfach sagen, aufgrund des Bodens ist dort ein besonderer Weinbau möglich, der einen besonderen Geschmack ergibt. Und das erfordert aber den und den Aufwand und den nimmt der Winzer auf sich. Und ich finde, das Thema Klimawandel, man kann es gar nicht oft genug ansprechen. Man sollte es nicht totschweigen und man kann es mit vielen verschiedenen Facetten beleuchten. Also nicht nur, dass es halt immer nur wärmer wird und dass wir halt eine Meereserwärmung haben von so und so viel Grad, sondern eben auch diese Extremwettersituationen, die es manchmal gibt, was das mit sich bringt, was mit einmal eine andere Hagelsituation, eine Gewittersituation, eine teilweise auch Vegetationsverschiebung mit sich bringt, wie sich ganze Weinstile verändern und warum halt der Wein mit einmal so schmeckt, warum ein Spätburgunder aus Deutschland 2020 anders schmeckt als einer 1992. Das ist auf der einen Seite natürlich Learning, das sind teilweise andere Kolonselektionen, das ist der Ausbau mit Barrique, aber es ist eben auch ganz viel Klima mit dabei, beziehungsweise Erosion und Weinbergsveränderungen und sowas zu vermitteln. Es gibt so viel zu erzählen um Wein und da braucht man sich eben nicht nur an den Aromen festklammern, sondern man kann das eben unterhaltsam gestalten und das erklärt den Wein dann nochmal anders und das gibt dem Weintrinker manchmal das Gefühl, mit dir im Weinberg zu stehen, um auf diese Weinreise und im Weinberg zu stehen, wieder zurückzukommen.
Und es lässt vor allem Raum für Diskurs. Wenn ich jetzt jemand die Aromen runterbete, lässt das so wenig Raum für Diskurs. Und ich finde, Diskurs ist nachher bei Wein entscheidend. Also wir müssen ins Gespräch kommen. Wir wollen ja auch ins Gespräch kommen. Also das für mich ist das Schönste an einem Abend, wo ich Zeit habe, auch mit den Gästen zu reden. Und dann ist es vielleicht anfangs Wein und dann ist Wein einfach auch vielleicht der Türöffner für das nächste Thema. Und dann haben wir nachher einen schönen Abend und ich habe das Gefühl, dass ich Menschen besser kennengelernt habe und dass ich was gelernt habe und der Gast vielleicht am Ende auch was mitgenommen hat. Vielleicht auch nicht, aber im besten Fall haben wir beide irgendwie einen schönen Abend gehabt und da ist Wein einfach wahnsinnig wichtig.
Ich finde dieses vielleicht auch nicht, vielleicht auch ganz wichtig oder ganz interessant. Du mit deiner Erfahrung, wenn du entweder einen Gast hast oder du selber beim Winzer bist und Sachen gefallen dir nicht, Dinge gefallen dir nicht, Ideen gefallen dir nicht, Weine gefallen dir nicht, sprichst du es an, nimmst du es mit, nimmst du es als gegeben hin oder wie gehst du mit Enttäuschung um, sei es jetzt beim Weingutsbesuch, Enttäuschung seitens der Gäste, wenn deine Weine nicht gefallen oder Enttäuschung, wenn du irgendwo beim Weingut bist und die Dinge gefallen dir nicht. Hast du da irgendwie eine Empfehlung, das zu kommunizieren? Weil das, finde ich, ist ein relativ schwieriger Punkt und ist manchmal auch ein riesen...
Heikles Thema,
ja. Ja, total. Und das ist manchmal auch ganz schwierig, wenn gerade jemand am Stand beim Winzer steht, im Weingut ist, nicht die Erfahrung hat. Es aber mitteilen möchte, dann kommt das manchmal ein bisschen harsch rüber, es kommt unerfahren rüber, es kommt frech rüber, es kommt unerzogen, es kommt respektlos rüber. Aber sie haben es nicht gelernt und ich finde auch diese Kritikpunkte anzubringen, muss man lernen. Wie hast du das gelernt? Wie machst du das?
Also ich glaube, ich mache das ganz bestimmt auch nicht immer gut. Ich habe aber für mich jetzt als Umkehr-Learning aus der Selbstständigkeit heraus, dass so ein Feedback unglaublich wichtig ist, aber natürlich manchmal wehtut. Und trotzdem ist es essentiell. Und dementsprechend freue ich mich zumindest mit mal, ich atme kurz den Kritikpunkt runter und brauche natürlich vielleicht auch mal eine Minute, eine Kritik zu verarbeiten. Trotzdem freue ich mich sehr über Kritik und das selber probiere ich auch mitzunehmen, wenn es um Kritik an anderen Dingen oder an Wein oder an wie mache ich Wein oder wie schmeckt mir der Wein, probiere ich das mitzunehmen und auch weiterzugeben. Weil ich selber weiß, wie wichtig mir Feedback ist, um eine Möglichkeit zu haben, das zu verändern. Du kannst danach immer noch sagen, ich sehe das einfach anders und das ist meine Haltung und das ist vielleicht auch mein Konzept und vielleicht haben wir da doch auch richtig agiert, aber du brauchst das Feedback und dementsprechend probiere ich auch selber so viel Feedback wie möglich zu geben, womit ich natürlich auch ab und an mal ein bisschen auf die Schnauze falle, was auch okay ist am Ende des Tages, aber ich probiere da meine Meinung nicht mehr so doll zurückzuhalten. Das habe ich am Anfang anders gemacht, da war ich aber natürlich auch noch einen Ticken jünger und noch einen Ticken unerfahrener und inzwischen merke ich, dass jeder von uns Kritik braucht, um in irgendeiner Form in irgendeine Richtung gehen zu können und dementsprechend gebe ich auch so viel Kritik wie möglich und das ist sowohl beim Restaurantbesuch als auch beim Weingutsbesuch. Probiere ich schon zu sagen, wenn mich was stört, weil sonst, wie soll die Person dir gegenüber was verändern, wenn sie es nicht weiß?
Was ist jetzt gerade beim Restaurantbesuch oder beim Weinprobieren ein guter Kritikpunkt, also Restaurantbesuch, die allgemein entweder kritisierten oder gelobten Google-Bewertungen, ist sowas, was sinnvoll ist? Ist der direkte Kontakt mit dem Sommelier, wenn er halt eine blöde Empfehlung abgegeben hat oder ein doofes Reklamationshandling hat oder
ja. Also Google-Bewertung ist das schlechteste Tool, was jemand wählen kann. Ich glaube, da wird sich jeder Gastronom einig werden, dass das bescheuert ist. Wenn du die Möglichkeit hast, dann sag vor Ort, was dich stört. Weil dann kann man sich dazu verhalten. Und dann, wenn du danach immer noch doof damit umgehst, dann kannst du gerne eine Google-Bewertung schreiben. Aber wenn du vor Ort nichts gesagt hast, finde ich, ist alles, was nicht direkt Feedback ist, eine Katastrophe. Also ich würde nie eine Google-Bewertung schreiben. Sondern ich würde immer mir den Sommelier, die Gastgeberin, den Gastgeber, die Person, die mir gegenübersteht, schnappen und sagen, hey, das und das lief jetzt heute nicht so optimal oder das und das hat mich gestört. Aber es war trotzdem in Summe ein schöner Abend. Oder wenn es wirklich ein doofer Abend war, dann würde ich das auch sagen. Und trotzdem, wenn die dann damit gut umgehen, würde ich denen auch immer eine zweite, dritte, vierte Chance geben. Es ist immer die Frage, wie geht man dann mit der Kritik nachher um? Und Kritik kann manchmal sehr gerechtfertigt sein und manchmal ist Kritik auch nur deine eigene schlechte Stimmung an irgendeinem Tag. Und ich glaube, das muss man nachher wissen und abstrahieren können.
Auch beim Wein manchmal, wenn man Wein probiert und den kritisiert, sollte man sich manchmal auch fragen, bin ich das gerade oder ist der Wein auch in der Wahrnehmung? Das, was ich meinte mit Google-Bewertungen.
Wenn einem der 10. Wein in Folge nicht schmeckt, dann ist man es meistens selber.
Dann ist nicht das Gewitter, sondern man ist es selber. Dann, also gerade so Bewertungen helfen ja manchmal auch bei der Inspiration. Also zum einen Google-Bewertung, dass sich viele daran orientieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Bin da auch nicht unbedingt so ein riesen Freund von. Aber es gibt ja auch andere Arten der Kritik, die einen inspirieren könnten, sprich Weinführer, Reiseführer, Onlineführer. Gibt es da irgendwas für dich, was du sinnvoll findest und wo du sagst, es ist Kritik, es ist eine objektive Betrachtung von irgendwas und das finde ich sinnvoll. Also als ich in die Gastro reinkam, war es halt noch Gummiot rauf und runter. Es war so das Michelin, war das Nonplusultra, es war Guide Hachette oder eben auch Gummiot bei den Weinbewertungen. Parker kam dann irgendwann, was so ein Riesending war. Gibt es für dich irgendeine Inspiration, wo du dich gerne dran orientierst, wo du sagst, das lese ich total gerne oder wenn sowas online stattfindet, finde ich das großartig oder bist du da frei von allem?
Nee, ich glaube, keiner von uns ist da frei. Wir freuen uns alle über Bewertungen, sowohl vor allem im positiven Sinne natürlich. Ich finde, Sascha Speicher und sein Team, die machen einen großartigen Job, was die ganze Sommelier-Welt angeht, weil sie uns allen die Oberfläche geben, uns immer mal wieder zu treffen, aber auch unglaublich tiefgründige Artikel schreiben und Regionen sehr, sehr genau betrachten, Weingüter sehr genau betrachten. Und das finde ich für mich, also ich finde es Wahnsinn, was die da aufgezogen haben und was sie für die Sommelier-Welt auch damit direkt und indirekt tun, weil sie die Möglichkeit haben, so viel besser und größer zu organisieren als wir als Einzelpersonen. Und das ist vor allem für uns in Bremen und vielleicht auch in ganz Norddeutschland super wichtig, weil wir nicht so den riesen Diskursfläche haben mit den Winzern. Also wir treffen nicht ständig mal einen Winzer aus Versehen, sondern wir müssen dafür uns Freiräume schaffen. Und da sind diese Magazine dann doch wieder super wichtig, weil sie diese Oberfläche schaffen, wo wir uns treffen können. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Also wahnsinnig toll, was da passiert.
Und soll es von den allgemein gängigen Sachen, also gibt es da irgendwie international oder national betrachtet für dich irgendwas, wo du sagst, das wertschätze ich, das achte ich? Da gibt es ja doch auch einige Publikationen oder Betrachtungen.
Also ich finde tatsächlich, dass die meisten die bewerten zu unkritisch geworden sind. Dass es häufig ist, okay, wir waren jetzt da und das war alles super. Und es darf auch mal was doof sein, ne? Man muss nicht ein Restaurant gleich komplett verreißen. Das meine ich damit gar nicht, aber man muss nicht alles loben. Und wir machen Dinge falsch. Das weiß ich. Wir machen nicht den Top, top, top Service. Wir haben nicht das beste Restaurant der Welt. Wir haben auch gar nicht das Personal, um das alles so super machen zu können, wie wir es manchmal gerne machen würden, weil wir dann einfach zu wenige sind und uns gar nicht mehr leisten können aus einer wirtschaftlichen Sichtweise. Und dementsprechend ist eine Form der Kritik auch okay. Und dann kann man das immer noch adressieren und gucken, kann man es verbessern oder kann man es nicht verbessern. Und die wichtigen Magazine sind, glaube ich, für uns also auf der Restaurantseite nach wie vor sind Dinge wie der Guide Michelin total wichtig. Guck ich selber auch noch viel, wenn ich in Städten mal spontan unterwegs bin, ob irgendwo ein Bib Gourmand rumturnt oder so und ich da irgendwie spontan essen gehen kann. Auf der Weinseite ist der Falstaff nach wie vor wahnsinnig wichtig. Zumindest für grundsätzlich, glaube ich, viele Gäste, die gerne Wein trinken. Es gibt so ein paar kleinere Bewerter, wo ich sagte, das kann spannend werden in Zukunft. Die Star Wine List zum Beispiel finde ich auch manchmal ganz cool, da reinzuschauen, um zu gucken, wo sind denn überhaupt spannende neue Weinbars. Aber es ist alles noch nicht flächendeckend und genug, würde ich sagen. Mir fällt schwer, einen Bewerter zu finden, wo ich sage, der ist mir wahnsinnig wichtig, dass der zu mir kommt und es wäre cool, wenn man da drin steht. Fällt mir relativ schwer. Ich weiß nicht, ob du da jemand hast, wo du sagst, das ist für dich der Bewerter Nonplusultra.
Ist ja auch im starken Wandel. Also, dass man nicht mehr dieses Monopol hat, wie man es vielleicht vor 20, 30 Jahren hatte, wo man diese 3, 4 entweder Weinführer oder Gastroführer hatte, die das allumfassende Urteil fällen konnten, sondern es sind manchmal eben auch teilweise segmentierte Informationen, die man bekommt. Manchmal sogar im Social-Media-Bereich. Also ich finde es auch gar nicht immer, oder möchte es gar nicht immer schlecht reden, dass es da manche gerne Esser oder sogar Restauranttester gibt, die sich darüber definieren, publizieren und manchmal ganz gute Ansätze haben aufgrund der Vielfalt, die sie auch essen. Manchmal sind es auch ganz interessante Trendgeber im Weinbereich, wo man sagt, wow, wenn der das probiert, wenn der es jetzt zum dritten Mal irgendwie postet oder präsent hat, dann könnte es durchaus interessant sein, da auch mal ein Online drauf zu werfen. Ich finde nach wie vor Weinführer durchaus interessant und spannend, also auch Weinführer wie ein Wienum Weinguide, wie ein Falstaff, weil die mehr oder weniger einen nationalen Vergleich zulassen, den man sonst nicht im Regionalen hat oder wenn die Erkenntnisse zu personifiziert sind, manchmal eben auch sehr punktiert, aber eben nicht global oder national betrachtet sind. Ich finde es großartig, was Stefan Reinhardt letztlich für den deutschen Wein macht, durch seine Verkostung, durch seine Präsenz und finde, deren Arbeit wird viel zu selten gewertschätzt, sondern eigentlich dann auch wiederum zu stark kritisiert. Die Arbeit so als Weintester, manchmal als Restauranttester, ist ja eigentlich eine relativ undankbare, wenn man es nie richtig machen kann. Wenn man jemanden gut bewertet, sind die anderen damit nicht einverstanden. Wenn man jemanden schlecht bewertet, ist der selber damit nicht einverstanden. Also man macht es eigentlich immer falsch. Und man ist dann damit ja eigentlich auch, eigentlich auch relativ alleine, stellt sich immer, sieht von außen immer so relativ super aus, wenn man glaubt auch, da wird man gefeiert und wird überall willkommen geheißen, aber eigentlich, wenn man nicht unbedingt alles über den Klee lobt, ist man ja auch nicht so gern gesehen. Ist schon schwierig, aber ich finde es gut, dass es das gibt. Wie die Zukunft davon aussieht, das, glaube ich, ist total spannend, weil es sich ja kaum finanzieren lässt und der Aufwand enorm ist. Die Führer verkaufen sich kaum. Auf Internetplattformen wird relativ wenig Werbung geschaltet, weil sowas natürlich immer auch gleich politisch ausgelegt wird. Aber es ist halt super aufwendig. Also so, allein die Weine zu verkosten ist wahnsinnig aufwendig. Wenn du so am Tag 20, 30 Weine probierst, ist das eine Tagesgage. Eine Tagesgage vom Experten ist so und so viel Euro, dreistellig, manchmal vierstellig, das runterzurechnen auf die einzelnen Weine. Wenn du die Weine dann wieder finanzieren lässt, also das Verkosten von Seiten der Weingüter, kannst du nicht wieder objektiv sein und. Also wo fängt man an, wo hört man auf? Ist total spannend, ist total interessant. Ich finde es gut, dass es die Führer gibt, um auf deine Frage zurückzukommen. Selber verkoste ja für den Vinum Weinguide, Saale und Struth. Bin da sehr dankbar dafür, dass ich das machen darf. Es ist eine tolle Aufgabe. Manchmal schade ist es auch diese diese Arbeit von Seiten der Winzer gar nicht so gesehen wird, auch der Aufwand nicht. Und das Ganze dann eben nur begrenzt unterstützt wird. Da meine ich jetzt nicht mein Gebiet oder nur mein Gebiet, sondern allgemein das national betrachtet. Man sollte da mehr den Mehrwert und die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, durch die Arbeit auch entstehen, sehen und das zum Vorteil nutzen. Und man sollte bewusst damit umgehen. Also ich finde es schade, wenn teilweise verschiedene Weinhändler hingehen, ihre Punkte dafür vergeben, die natürlich großartig sind. Das verfälscht den Markt und wirkt für den Winzer dann auch unglaubwürdig. Wenn ich jetzt Händler XY bin und bei mir halt alles 95, 98 Punkte bekommt, wenn ich es halt verkaufen muss und wenn ich dem jetzt 82 Punkte gebe, dann möchte keiner kaufen. Aber wenn ich jetzt ein seriöser Weinguide in dem Sinne bin und dem Ganzen 84 gebe, fragt sich der Winzer auch, warum gibt er mir 84 und der Händler gibt dem 94. Also da sollte man auch bewusst mit umgehen. Und dann lieber keine Bewertung abgeben, sondern lieber eine wortgewaltige Beschreibung dafür und dann die es hauptberuflich machen, dafür zu Rate ziehen und zu sagen, okay, der hat dem 84 Punkte gegeben und 84 ist eigentlich auch ganz gut für den Wein.
Ja gut, da haben wir natürlich das passende Phänomen hier in Bremen. Wir haben einen Händler hier in Bremen sitzen, der gleichzeitig bewertet. Und der hat mir gegenüber einen Punkt angebracht, den ich wahnsinnig gut nachvollziehen kann als Feinweinhändler. Also Heiner hat irgendwann mal gesagt, hey, warum, ich nehme Weine, die mir nicht schmecken, ja gar nicht auf. Also warum sollte ich in meinem Portfolio Weine haben, die ich mit 82 Punkten bewerte? Und natürlich weiß er selber auch, dass er manchmal 2, 3 Punkte zu viel vergibt, aber im Umkehrschluss hat er natürlich auch recht, dass er nicht nur die Weine nicht aufnehmen würde, die er schlecht bewertet. Und das macht es natürlich aber wieder auch zu so einer Zwickmühle nachher. Du schränkst dich ja selber auch sehr doll damit ein, wenn du sagst, du musst jeden Wein bewerten. Ich würde mich wahrscheinlich auch wahnsinnig schwer tun, wenn ich jeden Wein bewerten müsste, der bei mir offen ausgeschenkt wird, weil ich dann vielleicht manche Weine auch gar nicht so gut bewerte. Und dem Gast da dann natürlich auch irgendwie ein schlechtes Gefühl mitgebe, weil er das dann doch ganz gerne trinkt. Und da, also ich finde auch, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, Weine zu bewerten. Aber es gibt ja auch Winzer, die das selber machen. Das finde ich noch viel spannender, wenn ein Markus Molitor anfängt, seine Weine zu bewerten und die dementsprechend preislich auch in die eine oder andere Richtung ausschlagen.
Na, dieses Bewerten, wie du sagst, ist ein zweischneidiges Schwert. Es muss halt nicht jeder Wein 95 Punkte haben. Dass ein Liter Riesling oder ein Liter Müller-Thurgau oder was auch immer oder eine Cuvée XY auch 84 Punkte haben kann, ist ja mehr als legitim. Das kann anständiger Wein sein. Und es muss ja nicht alles irgendwie ein Schofherd sein, sondern manches ist halt irgendwie ein einfacher Esel, der von A nach B die Sachen bringt und dann auch super und angenehm ist. Und der verdient dann halt keine 95 Punkte.
Ja, nee, es muss auch Terrassenweine geben. Man muss ja auch was finden, was man als Mensch jeden Tag trinken kann. Es gibt ja auch das Publikum, was jeden Tag eine Flasche Wein trinkt. Da kann man immer noch drüber streiten, ob das nachher gut oder schlecht ist. Aber ich finde es völlig legitim, wenn jemand das macht. Und dass der dann nicht jeden Tag eine Flasche Wein für 30 Euro trinkt, ist auch völlig verständlich. Und dann braucht man auch
selbst,
einen
wenn schönen, er kann, aber schönen halt Terrassenwein. Also neben dessen, dass die Weine vielleicht einen wirtschaftlichen Aufwand bieten, sind sie natürlich auch anspruchsvoll und fordern einen. Manchmal möchte man gar nicht jeden Tag gefordert werden, sondern einfach das Einfache genießen und einfach nur trinken. Also da ist ja manchmal auch gar nichts gegen auszusprechen und sich dann eben auch entwickeln. Apropos entwickeln, wie fing das bei dir an? Hattest du so einen Augenöffner? Hattest du so einen Weinmoment? Hattest du das eine Weinerlebnis, wo du gesagt hast, ab jetzt möchte ich nicht wirtschaftlich oder möchte ich nicht Wirtschaft studieren, sondern Weinmensch werden? Möchte ich Sommelier werden?
Also studiert habe ich es ja trotzdem. Das war ja, kam ja alles nachgelagert. Aber nicht in dem Bereich arbeiten. Das war, glaube ich, schon, also es war relativ schnell klar, dass mich Wein wahnsinnig doll begeistert. Den Schlüsselmoment hatte ich tatsächlich, als ich nach dem Studium nach Bremen gezogen bin und im Engel Weincafé angefangen habe zu arbeiten.
Nebenberuflich erstmal, so ganz klassisch, oder hast du das als Übergangssituation genutzt?
Ich habe das als Übergangssituation genutzt und gesagt, hey, das finde ich mega cool. Ich habe während des Studiums auch in der Gastronomie gearbeitet, aber da nie so Wein fokussiert. Da mochte ich das, ich habe gern Wein getrunken, aber es war wirklich auch eher, ja, weil schmeckt halt und ich hätte da wahrscheinlich keine 10 Rebsorten aufzählen können. Und mochte das Thema aber total gern. Ich mochte die Geselligkeit mega gern. Ich habe ganz früher schon in Argentinien viel Wein trinken dürfen, als ich dort gearbeitet habe, vorm Studium. Und fand es immer total schön, zusammenzusitzen und zu sagen, ich trinke ein Glas Wein. Aber das war nur eine Gefühlsfrage. Es war jetzt nicht auf das Produkt schlechthin bezogen, sondern ich mochte es auch in der Runde zu sitzen und Mate-Tee zu trinken. Das war einfach kulturell und schön und der Austausch war schön. Und dann habe ich gesagt, ja komm, jetzt ziehe ich nach Bremen nach dem Studium. Und dann war es relativ schnell klar, dass ich gerne noch mal irgendwie ein bisschen tiefer da reingehen würde und sagen würde, ich möchte einmal noch gerne Vollzeit-Gastronomie machen, ich möchte Vollzeit als Kellner arbeiten dürfen und ich möchte aber auch, dass das mit schönen Produkten sich auseinandersetzt und das vor allem mit Wein.
Die Geschichte ist zu absurd, um erfunden zu sein. Und ich wette, da wirst du mir gleich zustimmen. Also es geht um Lambay, einem privaten Island, das seit 1904 der Baring-Familie gehört. Ja genau, denen aus der Bankendynastie, die mal halb Europa finanziert haben. Und Cecile Baring soll, und da weiß ich nicht, ob es wirklich wahr ist, diese Insel aus einer Zeitungsanzeige herausgekauft haben. Typischer britischer aristokratischer Wahnsinn. Ja, es geht um einen Ort 3 Meilen vor der Küste Dublins. Eine wilde grüne Insel, die aussieht wie ein vergessenes Stück Paradies. Diesem Ort, der die Wallabies, Seevögel und über 300 Pflanzenarten beherbergt. Und auf dem einer der außergewöhnlichsten Malt Irish Whiskys entsteht. Der in französischer Cognac-Tradition mit irischem Dreifachbrennen gepaart. Als wolle er der Welt zeigen, wir machen nahezu alles anders stammt. Es geht um den Lambay Malt Irish Whisky. Er möchte einfach kein rauchiges Islay-Drama. Keine süße Bourbon-Kopie. Nein, er möchte er selber sein. Ein Blended Malt, der elegant, tropisch und zugleich maritim schmeckt. Und mit einem unverwechselbaren Cognac-Finish über den Kanal winkt. Um die Geschichte aufzulösen, es geht auf der einen Seite um die Baring-Familie, die seit über einem Jahrhundert Hüter dieser abgelegenen Insel, einem Natura 2000 Schutzgebiet mit eigener Mikroklimamagie, und auf der anderen Seite die Camus-Familie aus dem Cognac, die seit 1863 unabhängig 5 Generationen einer der letzten großen Familienbetriebe in der Branche ist. Cyril Camus und Alexander Baring haben sich gefunden und 2017-2018 Lambay Whisky auf der Taufe gehoben. Kein neues Distillery High Project mit Millionen Investoren, sondern eine echte Partnerschaft. Irish Whisky Tradition trifft französische Fasskunst. Die Fässer kommen zwar aus Frankreich, reifen aber teilweise auf der Insel in einem Sea Cask Room wo der Salzwind in die Meerluft ihre Spuren hinterlassen. Seit 2025 gibt es sogar eine Off-Grid-Micro-Distillery in einem umgebauten alten Farmsheet. Eine der ersten ihrer Art weltweit, die nur im Winter läuft, um das sensible Ökosystem zu schonen. Der Lambay Malt ist ein Blended Malt aus mindestens 3 verschiedenen hochwertigen Single Malts. Einige doppelt, andere dreifach destilliert. Und diese Single Malts werden unabhängig von etablierten irischen Destillerien erst in Ex-Bourbon-Fässern gereift und erhalten dann ihr Signature-Finish in handverlesenen französischen Eichen-Cognac-Fässern von Camus. Und genau das bringt diese unverwechselbare Brücke zwischen der irischen Leichtigkeit und der französischen Raffinesse. Und das Ergebnis ist kein Massenwhisky, sondern ein durchdachtes, limitiertes Statement. Mahagonibraun im Glas, als hätte die irische Dämmerung sich mit französischem Eichenlicht vermischt. Bei 43 Grad hat er genügend Präsenz, um pur getrunken zu werden. Ideal mit einem winzigen Salzkörnchen oder zu dunkler Schokolade. Was diesen Malt so besonders macht, ist die Abwesenheit von allem, was Whisky heute oft kaputt macht. Kein übertriebener Rauch, kein künstliches Spektakel, kein "Wir sind die neuen Hipster-Destillateure". Stattdessen eine ruhige, selbstbewusste Fusion. Die irische Dreifachdestillation sorgt für diese typische Leichtigkeit und Trinkigkeit. Das Cognac-Finish für die Komplexität und Länge. Die Franzosen bringen ihre besten Fässer übers Meer zu einer Insel mit Wallabies. Und raus kommt ein Whisky, der eleganter ist als die meisten Pariser Salongespräche.
Irgendwie ironisch, oder?
Eine französisch-irische Allianz auf einem britisch anmutenden Private Island produziert etwas, das die Whisky-Welt leise aufmischt, während anderswo Milliarden in Marketing und Marketing-Gurus fließen. Lambay Malt passt zu fast allem und nichts. Pur an einem regnerischen Tag, wenn die Gedanken kreisen. Wie eben schon erwähnt, zu dunkler Schokolade, die die Süße verstärkt. Zu einem guten Steak und gegrilltem Fisch, wo die Frucht in die Mineralität tanzt. Ja, sogar zu kräftigem Käse. Und er ist zugänglich genug für Einsteiger, aber gut genug für Nerds und Kenner. Einer der durchdachtesten Blender, der zeigt, was möglich ist, wenn zwei alte Häuser zusammenarbeiten. Der Lambay Malt ist kein Lautsprecher-Whisky. Er ist ein stiller Begleiter, der dir zeigt, warum man trinkt. Für den Moment, für die Geschichte, für die Balance. Er macht aus einem normalen Abend etwas Besonderes, ohne je zu posieren. Die beiden Familien verdienen Respekt dafür. Für die Kontinuität, die Präzision, die Liebe zum Detail. Ohne Tamtam. In einer Welt voller Hype und Einheitspreis steht Lambay da wie ein gut gelaunter Rebell. Französisch, irisch, maritim, tropisch, elegant. Vielen Dank dafür, für dieses besondere Spiritosen, für dieses besondere Whisky-Erlebnis. Dem Hause Lambay und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Und dann habe ich im Engelweincafé angefangen und dort hatte ich relativ schnell mit 2 verschiedenen Weinen Schlüsselerlebnisse und lustigerweise wären das wahrscheinlich Weine, die ich jetzt nicht mehr trinken würde, aber die mich in dem Moment sehr, sehr doll begeistert haben. Und das war einmal der Amarone von Tedeschi, relativ kräftiger, klassischer Amarone aus einem schönen Jahrgang mit 2010. Das war der erste Wein, der mich sehr begeistert hat. Und der zweite war 2009 Chateau Lacroix aus dem Pomerol. Das waren die ersten beiden Weine, die mich richtig geflasht haben. Lustigerweise beides sehr opulente Weine.
Weißt du noch, was dich geflasht hat? Also war es die Kraft, war es der Ausdruck, war es Volumen, die Intensität oder war das irgendwas anderes, was du damals noch nicht erklären konntest und jetzt vielleicht anders siehst?
Ich habe es immer mal wieder, viel zu selten. Also ich habe 2 bis 3 Mal im Jahr irgendwie einen Moment mit Wein, wo ich sage, wow, was ist das gerade, was passiert hier gerade? Und das hatte ich dort auch. Also es war so, hä, so viel geht, also das geht alles. Das kann so viel vielschichtig sein, es kann so viel passieren im Mund, im Kopf, im Körper mit so einem kleinen Schluck Wein. Auch einfach immer wieder nur reinriechen. Wahnsinn, was da, wie sich das verändert, wie viel ich rieche, wie viel ich wahrnehme. Bei mir ist Geruch noch deutlich wichtiger häufig als der Geschmack, ehrlicherweise. Das ist skurril, aber ich finde es für mich wahnsinnig bewegend, wenn ich immer wieder neu in einen Wein reinriechen kann und der sich verändert und der irgendwie was Besonderes, was besonders Schönes hat. Also ich kann auch eine halbe Stunde vor einem Weinglas sitzen und nur Mini-Schlücke trinken und immer wieder reinriechen. Und das bewegt mich total. Also ich komme sehr viel über den Geruch. Und die beiden Weine waren einfach, glaube ich, im Nachhinein sehr einfach zu verstehen. Eigentlich aber trotzdem unglaublich schön in den Momenten dann. Mhm. Und das letzte Mal diesen Moment hatte ich tatsächlich mit 2019 Hunsrück und mit dem Pinot GG. Das war für mich der letzte große Weinmoment, wo ich gesagt habe, da kann ich immer wieder reinriechen. Ich finde das wahnsinnig bewegend gerade. Und
von
das
ist natürlich
ein ganz anderer Weinstil als vor 6-7 Jahren. Mhm. Ja, von Fürst, genau, sorry. Das habe ich nicht.
Kein Problem,
alles gut. Aber das war der letzte tolle Weinmoment.
Was würdest du deinem 18-jährigen Ich in Bezug auf Wein raten? Wenn du das so weit zurückdrehen könntest und würdest du da anders mit Wein umgehen, findest du es wichtig, in dieser Phase eine Prägung zu haben? Du bist ja noch relativ jung hast aber schon 8 Jahre eben Weinerfahrung. Aber wenn du es so weit zurückdrehen könntest, kurz nach der Schule oder Ende Abi, wie sollte man da mit Wein umgehen? Weil wir gerade beim Wein lernen sind oder beim Wein.
Also vielleicht sollte man aufhören, Rotwein mit Cola zu mischen. Das wäre mein erster Rat an mein 18-jähriges Ich. Mhm. War aber mit dem Rotwein, den wir genutzt haben, auch okay. Also es war jetzt ja kein Petrus mit Cola. Aber trotz alledem ist das vielleicht nicht der beste Umgang mit Wein. Und vielleicht auch, dass man das als in Momenten nutzt, wo es schön ist, nicht um sich zu betrinken. Das kann nachher kommen, man betrinkt sich immer, wenn man Alkohol trinkt, aber Wein ist für mich nicht das beste Mittel, um sich einfach nur zu betrinken. Da passiert zu viel mit, das ist ein zu kulturelles Produkt und wenn man sich betrinken möchte, kann man meinetwegen auch Bier und Schnaps nehmen und den Wein vielleicht für die schönen Anlässe und für die Geselligkeit benutzen.
Und wenn ich jetzt neugierig bin, so wie du damals gesagt hast, hatte für dich schon irgendwas Besonderes gehabt, diese Geselligkeit, und ich bin neugierig, was empfiehlst du? Wie sollte man sich dem Wein nähern? Ist es bei euch in die Weinbar zu setzen, ganz viel zu probieren, weil du ja gesagt hast, probieren ist sehr, sehr wichtig? Oder ist es eine Weinreise? Ist es irgendjemand anrufen? Ist es dann doch ein Magazin lesen? Was empfiehlst du so als Step-in?
Als Step-in empfehle ich, geh an Orte, wo die schön sind, wo du gerne Zeit verbringst. Und lernen Menschen kennen, die dieselbe Begeisterung haben am Ende des Tages. Und dann ist Wein halt einfach wirklich türöffnend. Die Menschen, die meisten Menschen, die sich in der Welt bewegen, in der wir uns bewegen, sind wahnsinnig herzlich. Die wollen unglaublich gerne, dass du an dem partizipieren kannst. Also wir wollen ja alle teilen. Ich würde nie eine Flasche Wein aufmachen mit der Idee, ich trinke die jetzt alleine aus. Und deswegen ist Wein so toll.
Ja.
Das ist so unglaublich schön.
Toller Gedanke. Also Wein möchte man wirklich teilen. Also Bier teilt man selten. Ja. Und da möchte ich keinem was unterstellen, aber da trinkt so, hat so jeder seine Flasche in der Hand und dann oder sein Glas in der Hand und man würde das Glas selten kreisen lassen. Beim Wein ist das schon so, dass man gerne mal fragt, ey, möchtest du mal probieren?
Ja.
Ich habe hier was Tolles im Glas. Und oder sich mit Leuten zusammensetzt. Und selbst wenn man nicht über den Wein redet, diese Gesellschaft mit anderen beim Wein und die Kommunikation einfach wertschätzt. Ja. Finde ich jetzt gerade super interessant und spannend, den Gedanken.
Und das ist gruppenübergreifend, muss man ja auch ganz ehrlich sein. Also wir haben manchmal Abende, wo wir irgendwie ein paar Leute lose kennen, ein paar Leute besser kennen und ein paar Leute an anderen Tischen sitzen und dann hast du irgendwie eine besondere Flasche Wein und dann kann die Idee ja schon auch einfach sein, zu sagen, hey, gib dir mal einen Nachbartisch weiter, das ist mega cool, mir reicht mein Mini-Probierschluck gerade. Hauptsache, alle können davon was probieren. Und diese Idee gibt's für mich fast ausschließlich mit Wein und wenig mit anderen Genussmitteln. Also selbst mit Essen ist es schwierig. Man würde nicht in einer fremden Person seinen Restteller hinstellen. Aber man würde immer sagen, hier kannst du einen Schluck aus meiner Weinflasche haben. Und das macht so schön irgendwie deswegen meine ich, diese Türöffnerfunktion von Wein ist so wahnsinnig toll. Und die kannst du mit 18 erleben, die kannst du mit 30 erleben, die kannst du mit 40 erleben. Du kannst aber auch neulich hatte ich das war ein unglaublich schönes Weinerlebnis. Da waren zwei Menschen, die ich ganz gut kenne, die gesagt haben, die aus einer anderen Generation sind und die gesagt haben, hey, wir fänden es mega cool, euch mal zu einem Weinabend einzuladen. Also wir machen die Weine und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr an unseren Weinen partizipieren könnt. Und dann waren wir eine Gruppe von Anfang 30 bis Mitte 60, alles irgendwie dabei. Und zwei Menschen haben sich entschieden, irgendwie Gastgeber zu sein an dem Abend und tolle Weine, also atemberaubende Weine mitzubringen. Und alle hatten einen wunderschönen Abend. Und Wein war am Ende des Tages zwar präsent, aber nicht das Kernthema des Abends. Mhm. Und hat aber den Raum geschaffen, die Oberfläche geschaffen, dass diese Gruppe an Menschen sich irgendwie trifft, die sonst vielleicht nicht so viele Berührungspunkte hätte.
Mhm. Was ist Wein für dich, wenn du es in ein Wort pressen müsstest?
Der Marketing-Gag. Wein in einem Wort. Geselligkeit.
Geselligkeit, schön, ja. Ja. Auch völlig dann
hast
auch losgelöst Wort? Von Erlebnis. Ich finde, Wein ist immer Erlebnis, dass man mit Wein etwas erlebt, dass man sich selber auch mit Wein erlebt. Also ich finde das losgelöst von Alkohol oder sonstigen immer total spannend, wie Wein mich in meiner Lebenssituation spiegelt, in meiner, auch ob ich munter oder müde bin, ob ich mich darauf einlassen möchte, ob ich hektisch bin oder eben dann auch, welche Situation ich mit Wein erlebe und welche Momente ich mit Wein habe. Und das ist immer unterschiedlich, selbst beim gleichen Wein und selbst bei den gleichen Personen mit unterschiedlichem Wein ist es unterschiedlich. Und das schafft für mich Wein in dem Sinne. Und selbst wenn ich Wein alleine trinke, also wenn ich da irgendwie einen sinnierenden Moment brauche und ich probiere einen Wein, dann kann ich mich darauf einlassen, dann wird Wein für mich zum Erlebnis selber. Und Wein alleine trinken ist nicht für jeden gemacht. Viele mögen das auch gar nicht. Magst du das? Oder wann trinkst du Wein, wenn du Wein trinkst?
Ich trinke tatsächlich so gut wie nie Wein alleine. Aber ich bin auch einfach unglaublich gerne in Gesellschaft.
Schutzmaßnahme oder einfach, weil du es doof findest?
Nee, ich glaube, es ist auch eine Schutzmaßnahme für mich selber. Dass ich, weil ich schon 5 Tage die Woche mit Wein konfrontiert bin und häufig dann auch noch einen Abend eben mit Wein verbringe, weil ich in Gesellschaft dann mich verabrede auf den Sonntag, Montag. Und wenn ich alleine bin, dann trinke ich keinen Alkohol. Das ist schon irgendwie so ein bisschen, vielleicht auch, da ist einfach eine Barriere, dass ich sage, das fühlt sich für mich nicht richtig an, weil es sonst so schnell zu viel wird. Und so auch schon sehr viel ist nachher. Ne? Es ist einfach omnipräsent als Thema. Man hat sowohl diesen kleinen Ehrgeiz zu sagen, man möchte möglichst viel probieren, dann kommt dazu, dass wirklich wahnsinnig besondere Flaschen ja in unserem Kontext aufgemacht werden und man da manchmal ein Teil von ist und manchmal ein Teil von sein kann. Oder wenn jemand bei dir anfängt, irgendwie eine bewegende Flasche Mouton 86 zu bestellen, dann könnte ich nie sagen, nee, ich trinke da jetzt nichts von oder ich probiere nicht mal meinen Schluck. Und ich finde es dann auch ehrlicherweise unvollständig zu sagen, ich probiere den Schluck und spuck wieder aus. Dann, wenn hier sowas passiert, dann trinke ich den Schluck auch und genieße das auch sehr, sehr doll. Und dadurch ist Wein einfach ständig präsent und Alkohol ständig präsent. Und dementsprechend ist das so ein kleiner Schutzmechanismus, zumindest zu sagen, im Häusle, also wenn ich zu Hause bin, in meiner Wohnung bin und nicht Gäste zu Besuch habe, trinke ich eigentlich keinen Alkohol.
Macht Sinn. Gibt es irgendjemanden, mit dem du gerne mal ein Glas Wein trinken würdest oder eine Flasche oder eine Kiste? Und den löchern wolltest und dessen Idee entweder vom Leben, vom Wein, also es muss auch nicht aus der Weinbranche sein, muss auch nicht mehr leben, also wir machen da alles lebendig, der dich einfach interessiert als Mensch, als Ideengeber.
Das ist eine sehr schöne Frage. Eine Person, mit der man einen Abend eine Flasche Wein trinken könnte und
oder den zwei ganzen Abend in
Diskurs gehen kann.
Weil Wein ja doch was Kommunikatives hat, weil Wein was auch Sinnes und Gedankenöffnendes hat und manchmal gibt es ja Menschen, wo man sagt, okay, ich habe niemals die Chance, den irgendwie kennenzulernen oder ich hatte nicht genug Chance, den kennenzulernen oder jetzt nach 15 Jahren würde ich den gerne nochmal treffen und meinen Deutschlehrer fragen, was der damals von mir dachte oder wie auch immer. Also es muss ja auch nicht immer jemand Berühmtes sein, sondern manchmal ist es einfach auch jemand Berührendes. Ja. Aber jemand, wo man sagt,
tatsächlich würde ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, nochmal quasi 30 Jahre zurückdrehen und wahrscheinlich mit meinem Opa eine Flasche Wein trinken, weil ich es so unglaublich interessant finde inzwischen, was eine Person erlebt hat, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat und die mir eigentlich ja sehr nahe steht, mit der wir aber keine Möglichkeit hatten, so tiefgehend darüber zu reden, beziehungsweise wenn man darüber geredet hat, war ich noch nicht erwachsen. Und das wäre, glaube ich, schon schön, irgendwie mal einen Abend zu haben, wo man sagt, man trinkt 2-3 Flaschen Wein gemeinsam und kann über alles gemütlich reden. Weil wir das so in dem Kontext natürlich nie gemacht haben. Entweder er war schon zu alt oder ich war noch zu jung.
Den Gedanken finde ich auch interessant. Also selbst wenn, keine Ahnung, wenn der Opa noch lebt, man würde jetzt mit dem ein Glas Wein trinken, dann hat man ja trotzdem einen anderen Opa.
Der lebt noch, genau, der lebt noch, aber es ist nicht mehr möglich.
Aber ich meine jetzt auch, man hat ja meistens den Opa mit 50 oder mit 60 abgespeichert. Und so sieht man den, aber damals hatte man selber noch nicht die Reife, durfte kein Alkohol trinken oder hatte nicht die Weinerfahrung. Man konnte es nicht in diesem Abgleich erleben. Und die Zeit zurückzudrehen und mit dem aus der Zeit eine Flasche Wein zu trinken, ist, glaube ich, richtig
berührend. Also stell ich mir sehr schön vor.
Wenn man selber das Bewusstsein hat, die Offengeistigkeit.
Und man könnte ihn auch vor allem auf die Reise mitnehmen, ne, die man selber jetzt gegangen ist in den letzten 10 Jahren. Weil Wein da natürlich ein entscheidender Bestandteil von ist und meine Großeltern jetzt wahrscheinlich zwar kulturell vielleicht einen Zugang dazu hatten, aber nie so einen krassen Genusszugang hatten, sondern für die natürlich Essen auch im Kern immer nur Verpflegung war. Und das könnte man jetzt anders tun und jetzt sind sie aber einen Ticken zu alt dafür.
Welchen Wein würdest du servieren?
Ich glaube, ich würde als erste Flasche Wein den Jaspis Grauburgunder von Ziereisen servieren. Und danach irgendwas, was trinkiger ist.
Interessant. Erst die Arbeit und Vergnügen, fast im Sinne des Wortes.
Ja, oder erst was, wo man noch wach ist, wo man so
dann,
ein bisschen
genügend Sinnesbewusstsein dafür auch hat, um den aufzulösen. Ja. Oder dann vielleicht auch zu erklären. Wenn die Gespräche noch nicht so tief sind, dann kann man sich auf den Wein einlassen, kann den Wein vermitteln, dich selber dadurch auch zeigen. Auch deine Weinerfahrung, weil du das ja darstellen wolltest. Und dann später sich im nächsten Fläschchen dann irgendwie fallen lassen und dann einfach reden über andere Sachen und andere Dinge. Das Schöne beim Wein finde ich, dass manchmal dadurch Gespräche entstehen, wo es dann nicht mehr um Wein geht, sondern wo der Wein einfach nur das Sprungbrett zu Themen ist, die man sonst nicht hätte. Und die aber meistens, finde ich zumindest, weiß nicht, wie es dir da geht, meistens positiv sind. Also man hat beim Wein
ja, fast immer.
Ja, selten irgendwie kritische oder Meckergespräche oder irgendwie so, sondern man versucht sich den schönen Dingen zu widmen, weil meistens die schönen Sinneswahrnehmungen angesprochen werden.
Da bin ich ganz, ganz, ganz doll bei dir. Also ich finde auch, wir haben das große Privileg, Menschen immer eher in ihren besten Momenten zu begleiten in unserem Job und dadurch auch eine ganz andere Ebene zu Menschen zu entwickeln. Also wir lernen fast alle um uns herum kennen in dem Moment, wo wir uns alle wohlfühlen und wo wir gemeinsam eine Flasche Wein trinken. Das gibt natürlich ganz, ganz viel Raum für Positivität und ganz, ganz viel Raum dafür, andere Dinge anzusprechen, die einen bewegen, die einen glücklich machen und wenig Raum für negative Gedanken.
Wessen man sich selten im Alltag bewusst ist, was einmal bewusst wird, wenn man da mal raustritt. Also was mir ja da mehr oder weniger so ging, nachdem ich die Weinbar aufgegeben habe, dass genau das ganz doll zurückbleibt. Also es war mir damals schon immer bewusst und ich fand das toll. Aber jetzt bin ich mir dessen umso bewusster, dass man jeden Tag eben schöne Worte findet für schöne Sachen, mit schönen Dingen umgeht, diese eben zelebriert und genießt und neben dem ganzen Stress und dem ganzen Alltag, auch als Selbstständiger, man eine positive Umgebung hat. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Wein geredet, sollen wir auch ein Weinchen trinken?
Ja, unbedingt.
Das ist ja immer so eine Frage, was für ein Wein passt zu der eigenen Persönlichkeit und gerade wenn man Weine probiert. Auf der einen Seite versuche ich damit immer so ein bisschen herauszufordern, auf der anderen Seite interessiert mich ganz einfach die Betrachtungsweise von jemanden und in dieser Gesamtkonstellation Profession auf der einen Seite und Vorlieben auf der anderen Seite, ähnlich wie bei deiner Weinkarte oder bei deiner glasweisen Weinkarte, wo du auf der einen Seite versuchst, sehr allgemein taugliche Sachen wie Amarone etc. Lugana zu präsentieren, auf der anderen Seite freakige Sachen, aber eben auch teilweise handwerklich sehr gut gemachte Sachen. Und ich fand, dieser Wein passte in irgendeiner Form, auch von der Idee, auch vom Storytelling dort mit rein. Und könnte vielleicht, also mich würde interessieren, wie du den siehst, wie du den beschreibst, wie du den andenkst, wie du den interpretierst, was du davon hältst. Das ist ein 2022er Lucente aus dem Hause Luce in der Toskana, aus dem Montalcino. Und ich finde, eins der extrem interessanten Projekte dieser Weinwelt. Es ist ja eine Kooperation von Frescobaldi und Mondavi gewesen, was Anfang der 90er ins Leben gerufen wurde, was Mitte der 90er das erste Mal auf dem Markt erschien, wo man versucht hat, auch gegen diesen typischen Brunello-Charakter zu arbeiten in Montalcino, aber eben provokanterweise hoher Anteil an Merlot, also Merlot und Sangiovese. In manchen Jahrgängen ist es 60-40, manchmal 50-50. Anteil Merlot, Sangiovese, man geht in extreme Höhenlagen. Es sind Weine, die auf 250 bis 450 Meter Höhe erzeugt werden. Und es ist interessanterweise das Gegenstück ursprünglich angedacht worden zum Opus One. Das hat ja damals Mondavi und Rothschild ins Leben gerufen. Und da hat ein alte Weltweingut versucht, mittels eines Winzers in der neuen Welt eine eigene Interpretation eines Gebiets, Weines oder einer Gebietstypizität zu finden. Und hier als Gegenentwurf hat ein Überseeweingut in der alten Welt, in Montalcino, versucht, mittels eines dort ansässigen Winzers eine eigene Interpretation zu finden. Und das ist spannenderweise ein Wein, der traditionell und modern gedacht wird, also wo man 12 Monate Holzlager hat, vornehmlich neues Holz, selbst beim Zweitwein, beim Lucente neues Holz und 80% neues Holz, was dort verwendet wird, hauptsächlich Barrique. Der Wein wird eigentlich so zwischenweltlich produziert, dass er auf der einen Seite sehr viel Attraktivität hat, auf der anderen Seite versucht man sehr stark die Typizität und die Authentizität des Gebietes in dem Wein zu implantieren. Also zum einen diesen Galestro-Schiefer zum Tragen zu bringen, diesen extrem hohen Tonanteil und einen Wein mit einer ganz eigenen Interpretation letztlich zu präsentieren.
Also ich kenn den Wein. Das ist spannend, weil wir haben noch ein italienisches Restaurant in unserem Konglomerat. Nein, also mein Geschäftspartner hat relativ viele Restaurants, ich habe tatsächlich nur das eine. Und da sind aber auch italienische Konzepte mit bei und dadurch ist der Wein dort natürlich sehr präsent und glaube ich auch sehr bekannt und auch vielen unserer Gäste sehr bekannt. Und wir haben auch immer mal wieder überlegt, ob wir den offen ausschenken, haben es bis jetzt aber noch nie gemacht. Und das hat natürlich mehrere Faktoren, manchmal ist es aber auch einfach nur, irgendwie man hat es dann wieder verpennt. Oder der Händler, der den liefert, hat, von dem hat man dann irgendwas anderes bezogen und dann hat man es wieder vergessen. Ich finde es spannend. Gab es einen Grund, dass du den 22er gewählt hast? Oder ist das jetzt Zufall gewesen, weil es gerade über Schlumberger verfügbar war?
22 war sehr interessant, weil die Vegetation in diesem Jahr sehr, sehr eigen war. Es war eine recht frühe Lese. Also der Merlot wurde Ende August gelesen und Mitte September der Sangiovese. Also die haben immer so 2 Wochen Unterschied im Lesezeitpunkt. Und für mich, jetzt auch im Vergleich mit anderen Jahrgängen, war es ein Jahr, was eine ganz außergewöhnliche Struktur hat, was mich sehr fasziniert hat. Ich finde es interessant, was du gerade gesagt hast, weil es für mich einer der Weine ist, wenn man sich irgendwie mit Wein beschäftigt und egal welche Ausrichtung man hat, das sind die Weine, die man irgendwo kennen sollte. Ähnlich wie Opus One zum Beispiel, dass man zumindest irgendwie mal gehört haben sollte und so genauso Lucente in ihrer Art. Und ich denke, das ist einer der Weine, die man auch irgendwie mal probiert haben sollte, einordnen sollte. Jeder von Gästeseite, der sich irgendwie mit Wein auskennt oder Wein für Wein interessiert, hat den auch irgendwann mal probiert. Und zumindest, dass man Rede und Antwort trinken sollte. Also man sollte, das ist einer der Weine, wo man eine Meinung zu haben sollte. Und daher, aber das Jahr selber war nicht wirklich maßgeblich, sondern das war mehr aus der Situation heraus.
Also das Lustige ist, es wird ja von 2 sehr großen Weinjahrgängen in Italien eingerahmt nachher und wird wahrscheinlich ein Jahrgang, der vielleicht ganz gut bezahlbar ist in einigen Jahren noch, aber die Frage ist, wie groß er im Vergleich ist. Also 21 super, super gut und 23 in der Toskana ist ja auch wahnsinnig gut besprochen. Und wenn man da die ersten Weine jetzt probiert, ich weiß nicht, viele haben ja wahrscheinlich den Run auf Sassicaia 23 miterlebt, wegen 100 Parkerpunkten und weil soll Ausnahmejahrgang sein, finde ich es jetzt sehr, sehr spannend, 22 zu probieren. Häufig sind diese Jahrgänge, die ein bisschen bisschen weniger gut besprochen sind, früher gut trinkbar. Das finde ich eigentlich das Schöne an den Weinen, dass man dann ganz häufig sagen kann, die sind früher spannend, die sind nicht so verschlossen, die haben nicht so viel Gerbstoff, weil die Top-Jahrgänge ganz, ganz häufig ja noch sehr dicht sind in den ersten 10 Jahren, wenn wir von den großen Weinen reden. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und 22 Lucenta habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Also bin ich jetzt sehr gespannt, was gleich passiert.
Fällt vielleicht so ein bisschen unter den Tisch im Rahmen der anderen Jahrgänge, die ihm umgeben. Aber trotzdem fand ich, war es ein sehr, sehr anständiges Jahr in der Breite betrachtet. Man hat in solchen Jahrgängen, die dann vielleicht ein wenig qualitativ kleiner oder nicht so spektakulär ausfallen, gerade bei solchen Weinen wie Lucente den großen Vorteil, dass Winzer noch bewusster mit dem Jahr umgehen und die Zweitweine manchmal noch mehr stärken, beziehungsweise die Erstweine selektiver auswählen, um zumindest so ein Gleichnis zu wahren. Deswegen hat man da, finde ich, außergewöhnlich viel Wein fürs Geld. Und es ist ein Weinjahrgang, finde ich auch, der schneller zugänglich ist, wie du es eben schon erwähnt hast, der frühzeitiger Spaß macht und der die Trinkbarkeit doch ein wenig präsenter gestaltet als andere Jahrgänge.
Zur Einordnung, wir liegen hier um und bei 30 Euro, oder? Das ist
genau, ungefähr.
Schenk mir noch mal einen kleinen Schluck ein. Also ich finde, in der Nase ist ein schöner, sehr, sehr runder Wein. Du hast ganz, ganz viel, das Holz ist sehr präsent, ehrlicherweise noch. Also ich finde, das ist vor allem über diese Schokoladigkeit, über diese ganz, ganz leichte Spur von Rauch, was leicht Ledriges, da hat man relativ viel sekundäre Aromatik, die durch den langen Holzausbau geprägt ist. Also es ist schon in der Nase noch sehr viel, sehr spürbares Holz. Neben einer sehr reifen Frucht und einer ganz, ganz kleinen Klebstoffnote. Für mich. Im Mund ist der Wein deutlich, deutlich schlanker. Ich weiß nicht, was du sagst, aber ich finde, der wirkt nicht so, als hätte er die 14 Alkohol, die Toskana üblich wären, aber hat er wahrscheinlich schon trotzdem. Aber der hat noch eine schöne, schöne Frische, eine schöne Säure. Der Gerbstoff ist unglaublich weich, was für 22 sehr beeindruckend ist. Also dass der schon so anschmiegsam und rund ist. Die Frucht wird ein bisschen präsenter. Das Holz geht im Mund ein Ticken zurück. Also ist in der Nase präsenter als im Mund. Und im Mund finde ich ihn ziemlich elegant für 22 Toskana. Ich finde auch im Mund ist der wie viel Sangiovese-Anteil war das? 80% hast du gesagt?
Ungefähr? Nee, 60%. 60% Sangiovese, 40% okay. Merlot.
Im Mund finde ich den Sangiovese nämlich deutlich spürbarer als in der Nase. In der Nase, finde ich, hat es nicht das Sangiovese-typische, was so ein bisschen tomatig, kräutrig ist, sondern ist dann schon sehr, sehr tief und kräftig und schokoladig und dunkelbeerig. Und im Mund ist es dann sehr, sehr straight, sehr elegant, doch ein bisschen kräutriger, ein bisschen frischer. Da schlägt der Sangiovese dann so ein bisschen durch. Und hinten raus kommt dann wieder ein bisschen Holz, ein bisschen Schokolade, was leicht cremiges. Das ist ein sehr schöner, sehr komplexer Wein. Macht Spaß.
Ich denke, die Nasenlastigkeit des Holzes resultiert vielleicht da heraus, dass du ihn gerade erst geöffnet hast. Wenn er ein bisschen Luft zieht, wenn er ein bisschen entweder ein größeres Glas oder da ein bisschen Verweildauer bekommt, wenn er in Dekanter kommt, wenn man ihm einfach so ein bisschen Zeit gibt, dann relativiert sich das eigentlich relativ gut. Und dann stützt die Frucht das Holz, beziehungsweise das Holz die Frucht auf eine ganz eigene Weise, gibt ihm Struktur und ist mehr wie ein Kleid für den Wein. Der hat einen entsprechenden Fruchtkörper, um das Holz eben dankbar anzunehmen, kann da auch einige Jahre von profitieren. Ist manchmal auch so eine Frage der Temperatur, damit so ein bisschen zu spielen, das finde ich auch gerade diesbetreffend recht interessant. Ich finde es gar nicht so verkehrt, dass das Holz so greifbar ist und dass es so definiert ist, weil das manchmal eben auch so der markante, mehrwertige Punkt für den Gast ist und nicht nur die reine Frucht zu spüren, die sich dann im Laufe der Jahre, dann wenn der Wein ein bisschen auf der Flasche ist, ich finde es auch interessant, dass der durchaus 10, 15 Jahre reifen kann, aber sich dann noch mehr harmonisiert und die beide eine ganz, ganz spannende Liaison eingehen, wo sie sich so ebenbürtig entwickeln und präsentieren, gerade wenn die Frucht sich so ein bisschen verändert. Und ich finde, am Gaumen hat man so am meisten diese Homogenität, da hat man diese Stimmigkeit dabei. Auch dieses Spiel zwischen eben der Geschmeidigkeit und der dann doch Struktur und Rassigkeit am Gaumen finde ich ganz interessant, was ihn sowohl als Solisten als auch als Speisebegleiter fungieren lässt. Ein Wein, der ganz spannend ist, wenn man ihn mal über 1-2-3 Tage probiert, wie er sich da entwickelt und wie er da eine ganz andere Präsenz zeigt.
Können wir ja mal ausprobieren. Wir müssen dann aber morgen weiter den Podcast neu starten
und morgen eine Stunde weiterreden über den Wein. Auch das kriegen wir hin. Ist für dich eher moderner oder traditioneller Wein, wenn du ihn jetzt so betrachtest und so probierst?
Das ist ja witzig, weil das, was früher modern war, ist ja jetzt schon wieder traditionell. Also ich finde, vor allem wenn wir Italien betrachten, ne, dann gab es die Bewegung, wo das Holz überhaupt das neue Holz eingesetzt wurde, wenn wir jetzt vor allem aus dem Barolo-Gebiet kommend sind und dann mit den Barolo-Boys und rund um Chiaraboschis und Co. einfach eine Revolution hatten, weil wir angefangen haben, neues Holz zu verwenden. Mhm. Das ist jetzt schon so lange her, dass ich finde, es ist traditionell. Für mich wäre modern eher weniger Holz zu nutzen oder kein neues Holz mehr zu nutzen und wieder das Terroir mehr rauszuarbeiten. Vor allem, wenn wir jetzt im Chianti-Gebiet schauen und gucken, dass immer mehr Winzerbetriebe probieren, die Lagen rauszuarbeiten, die Orte rauszuarbeiten, was ja früher gar nicht gang und gäbe war. Und deswegen ist es ein schwieriger Begriff zu sagen, ist das jetzt traditionell oder moderne? Es ist, würde ich sagen, ja, die alte moderne.
Würde es mehr Sinn machen in der Definition, wie du sie hast, die ich mehr als nachvollziehen kann, die ich großartig finde, mehr mit Jahrzehnten zu arbeiten, dass man eben ähnlich wie bei der Mode sagt, das ist 80er, ist 90er, weil letztlich kann man es ja auch bei den Weintrends entsprechend runterdefinieren. Ein schönes Beispiel sind da zum Teil deutsche Pinots, wo man es immer ganz, ganz klar festmachen kann, vielleicht weil wir Deutsche sind, vielleicht weil wir denen auch so nahe sind, aber auch gerade in Italien oder eben in Übersee, kann man ganz gut sagen, okay, das ist 2000er-Stil, das ist 2010er-Stil, weil es ja dann doch immer relativ homogen passiert, dass Reduktion zum Beispiel, Reduktion Chardonnay, ist ganz klar 2015 oder 2010er, 2015er-Stil, bis auf manche Produzenten, die schon immer gemacht haben.
Wenn wir es Burgund nehmen und 2015er-Stil, wenn wir Deutschland nehmen, ja.
Genau, wo es auch viel übertrieben haben und so weiter, beziehungsweise 20er, die dann später aufgewacht sind. Aber man kann es in gewisse Zyklen dann irgendwie einteilen. Würde sowas mehr Sinn machen, wenn man da mit Jahrzehnten oder mit Dekaden im weitesten Sinne arbeitet?
Für mich unbedingt. Also die natürlich bist du da viel länger dabei und hast die Möglichkeit gehabt, da wahrscheinlich schon ein paar mehr Durchläufe zu erleben. Aber ich glaube, ähnlich wie in der Mode ist da alles wiederkehrend. Mhm. Und manchmal eine Trendbewegung auch einfach. Und ich würde sagen, diese Bewegung mit ein bisschen neues Holz oder auch spürbar neuem Holz ist für mich in meiner Weinwelt eine eher traditionelle, weil ich sie eher den 90er Jahren zuschreibe. Aber für die Menschen, die schon in den 90er Jahren Wein getrunken haben, war es eine moderne Bewegung. Und dementsprechend gab es diesen Stil mit sehr holzbetonten Weinen, vor allem in den frühen Parker-Jahren und so weiter, ja. Und jetzt gerade gehen wir wieder einen Ticken davon weg und probieren, Lagen besser rauszuarbeiten, probieren, das Holz ein bisschen in den Hintergrund zu schieben und eher zu gucken, was ist Fokusregion, was ist Fokuslage, was ist Fokusterroir. Und das ist jetzt gerade die moderne Bewegung der 20er Jahre, würde ich sagen. Und auch nicht die Reduktion überlagern zu lassen, sondern zu gucken, wirklich die ganze Kellerarbeit ein bisschen in den Hintergrund zu stellen. Ne? Zu sagen, ich gucke lieber ein bisschen mehr darauf, was ist der Weinberg? Und wie arbeite ich den so perfekt wie möglich raus, ohne die Kellerarbeit in den Vordergrund zu drängen?
Findest du solche Trends wichtig und gut? Oder ist es, wenn du sagst, wie in der Mode kehrt alles wieder, immer wieder nur ein neues Anfangen von dem, was man vergessen hat oder was von den gleichen Fehlern, die man schon mal gemacht hat?
Ich finde das total wichtig, weil man immer wieder neu lernt, was dem Wein am besten steht. Und ich finde es total wichtig für die Winzer auch diese Bewegung ein bisschen mitzumachen, um zu gucken, was ist eigentlich meine eigene Identität und wovon möchte ich gar nicht abweichen. Und da werden sie auch immer mal wieder Fehler machen, ne? Immer mal wieder ein Jahrgang, wo sie, oder eine Lage, wo sie sagen, oh, da haben wir ein bisschen zu viel ausprobiert, aber das ist eigentlich meine Identität. Und dann wird die Identität präziser. Und du kannst natürlich sagen, es gibt Weingüter, die sind trendresistent, die machen ihre Arbeit so, so präzise und so, so gut, dass sie einen Stil herausgearbeitet haben. Da kommt aber dann der Klimawandel ins Spiel und die Klimaveränderung in allen Formen, dass du auch da den Stil immer ein bisschen anpassen musst. Du musst ein bisschen flexibel sein und dann kannst du wieder neue Trendeinschläge nutzen und du musst ja nicht komplett von deiner Identität abweichen, um mal in einem Jahrgang ein bisschen mehr Holz oder ein bisschen weniger Holz zu verwenden.
Man darf dabei auch nicht vergessen, dass meistens die nächste Generation die Trends nochmal aufgreift. Also, dass die Söhne, Töchter 25 Jahre später oder 20 Jahre später das dann eben nochmal versuchen, was früher dann schon mal versucht wurde mit den neuen Erkenntnissen und eben auch mit den neuen Veränderungen, sei es eben Klimawandel etc., dass dann nochmal zum neuen Holz gegriffen wird, dass dann nochmal zu Spontanvergärung gegriffen wird oder. Und man es einfach nochmal anders unter anderen Bedingungen versucht.
Ja, und ich finde, da lernst du wahnsinnig viel. Also wenn du jedes Jahr denselben Wein machst, dann lernst du fast nichts. Und dementsprechend ist das unglaublich wichtig, glaube ich, für die Weingüter auch zu sagen, wir geben uns da die Freiheit, immer mal wieder einen Trend auszuprobieren. Und wir müssen ja nicht unsere gesamte Produktion umstellen jedes Jahr. Aber wenn uns dann was gefällt und wir merken, das passt viel besser zu dem, was wir gerade sind, dann müssen sie auch die Freiheit haben, das anzupassen und nicht zu sagen, nur weil ich seit 20 Jahren denselben Weinstil mache und die Kunden da drauf habe, stelle ich meine eigene Identität zurück. Das wäre ja wie wenn ich bei meiner Weinkarte, was wir vorhin besprochen haben, ne, wenn ich bei meiner Weinkarte nur noch darauf hören würde, was meine Gäste sagen und dann von Doppio Passo über Cadefrati alles ausschenke.
Und findest du dich manchmal von Seiten der Winzer ge- oder missbraucht, weil du ja als Transmitter oder als Publikation, als verlängerter Arm des Weingutes gilt und das, was die gerade toll finden, musst du auch toll finden oder ist es gar nicht so krass?
Nee, so krass finde ich das nicht. Ich finde es wichtig, wenn die Weingüter transparent sind, also auch da wieder diese Thematik, dass ein Weingut halt auch mal sagt, ey, wow, 19 habe ich es aber ein bisschen übertrieben mit der Reduktion, jetzt sind wir da ein bisschen wieder zurückgerudert, 19 war jetzt vielleicht nicht so top, wie wir es da im Keller gemacht haben, aber es ist trotzdem am Ende ein schöner Wein und wenn die mir so gegenübertreten, dann kann ich das guten Gewissens auch so weitergeben und ich finde es nur wichtig, dass sie dann nicht sagen, jeder Jahrgang ist der beste, den wir jemals gemacht haben. Also das ist ja einfach nachher nicht so. Es gibt gute Jahrgänge, es gibt schlechte Jahrgänge, es gibt Klimaveränderungen, es gibt mal ein Jahr mit viel Regen im Herbst, wo du einfach es unglaublich schwer hast, einen guten Wein auf den Markt zu bringen. Und der Winzer kann trotzdem toll sein und ich werde ihn dann auch trotzdem verkaufen, wenn er mit mir transparent umgeht. Wenn er aber sagt, ey, das ist schon wieder das geilste Jahr des Jahrhunderts und ich probiere den Wein und der ist scheiße, dann fühle ich mich verarscht.
Und dass wir in der Weinwelt das Gefühl haben, es ist eine niemals endende Geschichte, resultiert ja aus der Entwicklung der Winzer, dass die Sachen neu versuchen und immer wieder neue Facetten, somit auch Geschmacksbilder in den Wein zu implantieren, wo wir vorher das Gefühl hatten, auch wenn wir, keine Ahnung, Kaiserstuhl, auch wenn wir Weißburgunder haben, so eine Art von Wein haben wir noch nie probiert.
Ja, das ist doch toll, oder? Also, dass wir immer wieder überrascht werden können.
Finde ich großartig. Also, das ist immer wieder neu entdecken und sich auch neu definieren und manchmal daraus auch inspirieren lassen. Also, dass wir uns immer wieder motiviert fühlen, diese Weinwelt neu zu entdecken und uns dann auch selber weiterentwickeln. Apropos Weiterentwicklung, gibt es bei dir Gedanken, Ziele, Wünsche, irgendeine Entwicklung, wo du sagst, das strebe ich an oder das wünsche ich mir für die Zukunft?
Ich habe das ganz, ganz tolle Bedürfnis, dass wir in Bremen, muss man leider ehrlicherweise sagen, wir haben es so ein Jahrzehnt verpasst, wirklich auf der Weinbar-Ebene interessant zu sein. Und jetzt ist da eine total tolle Entwicklung drin und wir haben einige andere Weinbars und Restaurants, die auch richtig Lust haben, das nach vorne zu treiben und uns irgendwie gemeinsam weiterzuentwickeln. Aber ich würde mir einfach ganz, ganz doll wünschen für die nächsten 10 Jahre, dass wir und die anderen Läden in Norddeutschland die Möglichkeit haben, uns weiter auszutauschen und die Weinbewegung so ein bisschen dynamischer zu gestalten. Dass da immer wieder neue Dinge dazukommen, dass wir da Teil von sein können und dass hoffentlich auch aus meinem Team in 5 Jahren 2, 3 Leute die Idee haben, eine eigene kleine Weinbar aufzumachen oder was anderes mit Wein zu tun. Das wäre für mich wahnsinnig wichtig.
Du hast so vollkommen recht, lieber Janis. Also das, was du am Anfang gesagt hast, dass ein Sommelier nicht erst dann ein Sommelier ist, wenn er das allumfassende Lexika-Wissen hat, sondern wenn er einfach Leidenschaft lebt. Und an einem Abend oder bei einem Gast braucht man ja meistens nicht die komplexe Weinbibliothek, sondern man braucht diese fokussierte Ausstrahlung, die eben einen weinliebenden Menschen einzigartig macht. Und wenn er das transportieren kann, wenn er das vermitteln kann, so wie du in deiner Weinbar, dann ist schon viel gewonnen. Dann kann man mit Wein anstecken, dann kann man mit Wein begeistern. Und dann kann man zeigen, was eben Wein so besonders macht. Vielen Dank für deine Leidenschaft. Vielen Dank, lieber Janis, dass du unser Gast warst. Dass du uns deine Gedanken, deine Erfahrungen, ja, und deine Vision mitgeteilt hast. Und noch ein ganz großes Dankeschön an dieser Stelle ganz besonders an die Schlumberger Gruppe. Deren Weine dürfen wir in diesen kleinen Einspielern darstellen, präsentieren, versuchen, ganz besondere Weine so ein wenig auszuloben. Und ich hoffe, ihr mögt das, dass ihr nicht unbedingt weiterspult. Falls ihr weiterspult, lasst uns bitte unbedingt wissen, warum. Also was gefällt euch nicht? Ist es zu lang? Ist es zu kurz? Ist es zu informativ? Ist die Sprache vielleicht nicht schön? Also dass ich zu schnell oder zu langsam spreche? Ich spreche ja immer so ein bisschen schnell, wie gerade auch. Aber vielleicht mögt ihr es nicht und ich könnte ein wenig langsamer sprechen, weil ich beschäftige mich ja damit. Und gerade am Anfang, in den ersten Folgen, da habe ich es halt zu langsam eingesprochen und es wirkte für mich zu unemotional. Deswegen versuche ich das jetzt mit einer gewissen Lebendigkeit. Letztlich ist dieses Projekt ja auch ein Work in Process. Und wenn du Anregungen hast, nur her damit. Und wenn du es gut findest, dann würde ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Denn genau das bringt uns voran. Eure Bewertung, eure Kommentare, entweder in den Podcast-Plattformen selber, also sprich bei Apple Podcast kannst du uns Kommentare schreiben, bei Spotify auch und du kannst uns bei beiden Plattformen bewerten. Das hilft uns sehr. Dann natürlich folgt uns auf Instagram, kommentiert uns, wenn ihr einen Gast besonders gut findet. Es muss noch nicht mal ein aktueller Gast sein, es kann auch was Historisches sein. Wenn ihr die Gäste von vor einem Jahr oder vor 2 Jahren einfach nochmal nachhören möchtet, kommentiert es gerne, total gerne. Und dann haben wir noch unseren Blog unter sommelier.website. Und da sammeln wir die ganzen einzelnen Zitate der Sommeliers, die Lebensläufe und so weiter. Das sind jetzt schon über 120, 130 Sommeliers, die wir dort aufführen, beziehungsweise natürlich unsere Gäste. Und schaut dort gerne mal rein. Kommentiert es gerne, wenn ihr möchtet, wenn ihr irgendwelche Gedanken oder Anregungen habt, wenn ihr einen Fehler entdeckt. Also bitte, 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 lasst es uns wissen. Seid einfach bei uns, es würde uns super freuen. Und dank der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consiglio Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Ah, da darf ich noch erwähnen, Schlumberger hat für alle Profis eine neue Webseite gelauncht. Das sind alle 3 Handelshäuser komplett gebündelt. Ihr seht immer, welche Handelshäuser es sind. Das seht ihr an den entsprechenden Logos. Aber ihr könnt alles komplett und ohne Probleme bestellen. Also schaut gerne mal unter schlumberger.de. Dort findet ihr alles gebündelt. Und nochmal. Dank Schlumberger, dank Segnitz, dank Consiglio Vini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg kann ich auch sagen, nach dem Podcast ist vor dem Podcast, nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Wir machen keine Sommerpause, denn so heißt es auch nächste Woche wieder. Und da gehen wir wieder in eine unserer Kategorien und haben aus dem Waldhotel Sonora in Dreis den großartigen Marco Franzelin. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil mit Marco wollte ich eigentlich ursprünglich über Mosel natürlich, das Restaurant liegt ja im Herzen der Mosel, wenn man so möchte, und dann aber nicht Mosel Riesling, sondern Mosel Rotwein reden. Das reißen wir auch an. Das ist ein total interessantes Thema, ein sehr visionäres Thema. Aber wir haben auch gemerkt, für einen Deep Dive reicht es eigentlich nicht, denn das Thema ist relativ schnell erschöpft. Und deswegen widmen wir uns dem Spätburgunder, dem deutschen Spätburgunder. Also nächste Woche Deep Dive Spätburgunder zusammen mit Marco Franzelin aus dem Sonora in Dreis.
Moin aus Hamburg, mein Name ist Jonas. Ich bin Sommelier und Gastgeber im Kiosk, eine süße kleine Weinkneipe in Hamburg auf der Schanze. Und freue mich unglaublich doll, hier ein paar Worte über Janis loswerden zu dürfen. Janis ist in erster Regel mein Freund. Ein wahnsinnig warmherziger, liebevoller, gerne gebender Mensch, mit dem ich unglaublich gerne abends beisammen sitze und Wein trinke. Auf der anderen Seite ist Jannis natürlich ein Sommelier. Jannis hat wahrscheinlich das spannendste Gastronomiekonzept Bremens mit aufgebaut. Das ist Barrique, sein eigener Laden, eine unglaublich starke Weinkarte, ein wahnsinnig toller Ort, um mit wahnsinnig tollen Menschen Wein zu trinken. Wir haben uns kennengelernt 2021 und saßen spät an die Nacht damals in der XO Seafood Bar. Und seitdem begegnen wir uns unglaublich gerne immer wieder auf Weinreisen, auf Veranstaltungen, machen sehr gerne Events beisammen. Mit Jannis sitzen ist immer ein bisschen lernen, das ist wunderschön. Jannis hat ein wahnsinnig großes Fachwissen und teilt das auch sehr gerne. Und das ist für mich immer wieder schön, mit Kolleginnen und Kollegen zu sitzen, von denen man immer noch nach so vielen Jahren in der Branche noch Sachen lernen kann. Jannis hat eine unglaubliche Freude dabei, Wein aufzumachen und einen zu teilen. Und vor allem hat Jannis immer Sachen dabei, die man noch gar nicht kennt. Und ich glaube, gerade sowas ist heutzutage wahnsinnig spannend in einer Welt, in der wir doch eh alles kennen und alles haben und alles getrunken haben, wenn dir dann noch jemand um die Ecke kommt und was Neues einschenkt. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge mit Jannis. Ihr könnt bestimmt auch ein bisschen was lernen. Ganz liebe Grüße aus Hamburg.